Podcast und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 1912. Lukas, wir haben es geschafft. Lukas, erstmal schönen guten Tag.
Moin.
Wir besprechen zusammen einen Sieg.
Ja, du
heute.
Jetzt.
Ja, genau. Ich bin dabei. Wir besprechen einen Sieg. Wir sind aber heute tatsächlich nicht alleine hier, denn an unserer Seite, beziehungsweise viel mehr gegenüber, in seinem eigenen Aufnahmestudio, ist der Mann, den wir traurig gemacht haben. Es ist der Mann, der uns heute ein wenig die Leviten lesen wird. Und der Mann, der uns, obwohl wir hier eine Flasche Single Barrel 1912 Korn stehen haben, nicht gesagt hat, wo wir zum Weihnachtsknobeln hinkommen sollen. Herzlich willkommen, Mike Münkel.
Ja, vielen Dank. Na, so schlimm wird's nicht, Freunde. Aber das ist, habt ihr die Flasche da stehen, weil ihr die vorher schon voll vor Frust ausgetrunken habt, oder?
Nee, du hattest damals, falls du dich erinnerst, wir haben ja einmal uns vor einem Podcast getroffen, da hast du gesagt, ihr nehmt den immer schön zum Knobeln und daraufhin haben wir uns nicht lumpen lassen, direkt eine Flasche besorgt, weil du hast ja gesagt, du sagst Bescheid, wo wir hin müssen.
Ist es ja immer so, ich bin ja der Freund der nordischen Vereine. Jetzt kam ja der VfB Oldenburg und hat auch noch hier Pfefferminzlikör gegeben. Also das heißt, wir haben beides, es war ja erst eure Schärfe und dann die Frische da aus, passend zum Aufsteiger aus Oldenburg. Es war schon, es war ein sehr amüsantes Weihnachten auf jeden Fall.
Jetzt nicht nur Rivalität auf dem Platz, jetzt auch Rivalität am Glas.
Ehrlich, ja. Wer kann zuerst den Fusel des anderen trinken? Das wäre doch mal eine.
Ja, aber tatsächlich glaube ich, dass wir als Emsländer da gewinnen, weil so ein Pfeffi, den kannst du wohl noch eben wegschlucken.
Ja. Ja. Aber das wäre vielleicht
so, mit dem Korn schneller unter dem Tisch liegen.
Definitiv. Aber das wäre vielleicht so ein Magenta-Sport, so die dann immer so 3-4-3 war das ja früher und jetzt, dann kann man ja vielleicht auch mal was andenken für die neue Saison.
Genau, wir bieten uns dafür ein Spezial an.
Finde ich auch. Also schöne Grüße an die Kollegen aus der Chefetage. Sollte man mal in den Produktionsplan mit aufnehmen.
Finde ich auch, ja.
Vorbereitung, damit man die Story lebt.
Ich bin mir sicher, sie werden uns zuhören.
Ganz sicher.
Ja, also das kommen wir mal jetzt zum Spieltag. Wir
haben zum Eingemachten,
ja. Erzgebirge Aue empfangen dürfen vor einer tatsächlich noch sehr illustren Kulisse von 6.798, also fast 6.800,
ja.
Bisschen weniger als 6.900 Zuschauern, womit wir, also ich vor allen Dingen auch halt nicht mehr gerechnet haben, nee. Nachdem es ja die Wochen vorher schon sehr katastrophal lief. Was sollen wir sagen? Das, was passiert, ist erstmal in Rückstand geraten, ne?
Ja. Ja, ich hatte auch mit Minuskulisse gerechnet, bevor wir zum Spiel kommen, muss ich sagen. Die Minuskulisse war gegen Viktoria Köln, glaube ich, 6.000 irgendwas, also knapp über 6.000. Da hatte ich jetzt eigentlich gedacht, jo, geht wahrscheinlich drunter. Dann gab es aber schnell die Meldung, dass 5,5 schon abgesetzt wurden Karten. Und dann dachte ich, okay, könnte so ungefähr sich einpendeln. Aber dann wurde es mehr als gedacht und ja. Stimmung war aber im Stadion nicht so viel. Ultra-Boykott, also die Ultra-Szene hat den aktiven Support eingestellt.
Das ist bestimmt ein Thema, wo wir nachher nochmal gesondert drauf losgehen sollten.
Können wir machen, gerne, ja.
Ich wollte gerade sagen, Stimmung war bestimmt trotzdem gut.
Stimmung war gut, ja. Also ich habe ja für mich auch entschieden, Stimmung nicht zu machen im Stadion.
Das muss man sagen. Also ich war auch sehr irritiert. Lukas hat komplett boykottiert. Ich wusste nicht, was mit dem Mann neben mir ist. Der Mann, der eigentlich in der dritten Minute den Schiedsrichter schon verbal vom Platz geprügelt hat normalerweise, hat einfach kein Wort von sich gelassen. Das hat mich
ich habe sehr irritiert. Vorigen Podcast ja auch schon gesagt, dass ich auch etwas niedergeschlagen war und auch deswegen sage, Stimmungsboykott könnte ich verstehen, dass die Ultras das dann auch für sich so gesehen haben, okay, war mir nicht bekannt, aber ja, aufgrund des Spiels, okay, wie gesagt, und dann auch Stadionverbote wurden ja vor dem Spiel ausgesprochen, da hatte ich gedacht, das hat auch vielleicht so ein bisschen was damit zu tun, aber ich habe für mich entschieden, okay, auch ich stelle das jetzt ein, aber ja, die nächsten Spiele ist wieder Vollgas.
Oh, da freue ich mich schon. Halbgas reicht auch.
Ja. Aber gut, ja, kommen wir zum Spiel. Ein Wechsel nur für Ernst Mindorp so ein bisschen. Jetzt scheint er so ein bisschen seine Elf gefunden zu haben. Vorher immer sehr, sehr viel gewechselt.
Die er wieder umbauen muss.
Muss er wieder umbauen, ja, richtig. Aber vorm Spiel dachte ich so, ein Wechsel nur. Davor waren es irgendwie mal 5 oder 4 oder so. Und jetzt nur, auch verletzungsbedingt, Kolper war wieder drin. Ex-Auer, das war mir auch gar nicht so bewusst. Er war auch mal ein Halbjahr oder eine Rückrunde bei Aue. Hat da sehr wenig Spiele gemacht, wurde auch später dann suspendiert. Und Kolper durfte rein, dann für FCF, Muskelfaserriss, fällt noch wahrscheinlich noch 1 oder 2 Wochen aus. Schade eigentlich, gutes Spiel gemacht in Köln, die paar Minuten. Aber ja, jetzt erstmal wieder raus. Und Kolper, Kommen wir gleich auch noch zu.
Ist aber, glaube ich, jetzt so ein bisschen, was ich halt andeutet, das hatten wir bei Marcus Alvarez auch mit dem Muskelfaserriss, ne? Also die Jungs, die zu lang kalt gelaufen sind, da hast du schnell solche Probleme auch, ne? Also, ob da,
wenn die Fitness halt fehlt,
ja. Das Reha-Training vielleicht auch nicht so das Richtige war. Also das ist vielleicht mal nachzuhaken, dass du halt ständig mit solchen Muskelfaserrissen dann noch wieder zu kämpfen hast. Weiß ich nicht.
Ja, es ist auch schwierig jetzt gerade auch in der Phase. Ne? Da möchte man einfach immer noch ein bisschen mehr. Ne? Wenn ein neuer Trainer da ist, dann sagt man ja auf gut Neudeutsch, overpaced man so ein bisschen dann auch gerne mal beim Training oder hört man nicht so auf dem Körper, dass er sagt, du, jetzt nicht lieber noch einen Sprint, weil ansonsten knallst. Dann versucht man das ganz gerne mal ein bisschen zu vergessen. Und manchmal ist dann so, Übermut tut selten gut. Und dann fehlt es natürlich dann an allen Ecken und Enden. Aber es ist so schön zu sehen, dass auch Leute wieder zurückkommen und dann entscheidende Tore schießen.
Ja. Aber ja, gerade als neuer Trainer wahrscheinlich auch, weiß dann auch weniger Bescheid über gerade Fsejev gerade, da hat man in der Woche, bevor Stefan Kremer entlassen wurde, hat er gesagt, er würde wahrscheinlich bei Fsejev noch ein, zwei Wochen Pause sehen, damit er auch kopftechnisch, weil der wurde ja, der Achillessehne ist ja im Training gerissen bei ihm, weil er umgegrätscht wurde. Also unabsichtlich, logischerweise, aber halt ärgerlich. Und deswegen dachte er, vom Kopf her müsste er wahrscheinlich noch ein paar Wochen brauchen.
Das ist aber, glaube ich, so die unterschiedliche Trainerqualität. Weißt du, wo Kremer dann eher so, ich sage jetzt mal, der kumpelige, verständnisvolle Typ ist, ist er ins Middendorf so und sagt, ist der noch was mit der Szene? Nee, okay, dann ab in Schützengraben. Ne? Also dann
wieder los. Aber ja. Es ist tatsächlich eine Kopfsache. Also ich hatte mir auch mal die Achillessehne gerissen. Gut, wenn es da jetzt ein Zweikampf im Training war, bei mir war es einfach nur bei der Los-Sprint-Aktion. Und dann hast du natürlich, wenn du wieder auf dem Platz bist, erstmal so eine leichte Blockade und sagst, okay, gehst du jetzt 100% nach vorne oder nicht, weil es könnte ja wieder dieser Peitschenknall kommen. Das zerrt halt schon so ein bisschen, ne? Also weil es ist ja auch wirklich so ein halbes Jahr, hängst du da ja schon mal mit rum, ne?
Ja.
Das ist denn nicht so gut. Aber man kann ja schon glücklich sein, dass er Tankulic noch nicht reingeworfen hat. Also ist doch alles.
ich schätze gegen Bayreuth ist er dabei.
Ja, Startelf 90 Minuten sehe ich auch.
was hältst du denn eigentlich von unserem neuen Trainer mal so?
Ja, ich habe
gedacht, als du gehört hast, Ernst Middendorf wird Trainer im Emsland.
Ja, das habe ich meine Jungs von unserem Podcast, den Ballatist, ja auch schon gefragt. Da habe ich gesagt, bringt da auch seinen Chauffeur mit. Das war ja in Bielefeld immer so das Thema, dass irgendwer musste ihn ja fahren.
Aus Gründen.
Also wir sitzen ja öfters auch mal offline zusammen und hauen irgendwelche Trainernamen umher, auch als das ja in Oldenburg so jetzt der Fall war. Wer kommt denn da jetzt ans Ruder? Aber Ernst Middendorf habe ich 0,0 auf der Liste gehabt. Okay. Also er ist mir ein Begriff, halt auch über Ralf Vogt auch bekannt, sowie auch über Stefan Brasers, aus so einer Connection, die damals in Bielefeld auch irgendwie zusammengehangen haben. Aber dass der jetzt da, das war also... Boah, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also es war eine Überraschung. Ich dachte mir, okay, naja.
Das ist mal, also auf jeden Fall ein kompletter Stilwechsel. Ne? Also das war zumindest das Erste, was ich gedacht habe.
Ja, wir werden ja sehen, wo die Reise hingeht am Ende der Saison. Ich hätte mir aber vielleicht hätte ich mir trotzdem gewünscht, dass es eher so ein junger, frischer Trainer wird. Jetzt weiß ich nicht, ob das gerade so die passende Situation dafür ist. Du hast ja nun auch wirklich viele extravagante Charaktere beim SV Meppen drin. Die musst du ja auch irgendwie handeln. Und Middendorf ist ja so, hat er ja auch mal gesagt in seiner Presse, wie früher habe ich alle durchbeleidigt. Erst bevor ich guten Morgen gesagt habe. Ne? Oder der wird wahrscheinlich auch mal, wenn er gekommen ist, neu angekommen ist, wird auch mal gefragt haben, hier spielst du auch dritte Liga? Oder also das sind ja so die typischen Sprüche von diesen alten Haudingen. Ne, das ist, ich kann mich so an Hermann Gerland erinnern oder die alten Stories von Andreas Golombek, der dann gesagt hat, Hermann Gerland, nach der 55. Runde haben wir alle schon die Zunge aus dem Hals gehabt, da hat er gefragt, was ist denn? Fangen wir jetzt an oder was? Ne, so, also er ist ja noch so einer der alten Schule. Also ich bin gespannt, das kann wirklich gut ausgehen. Und jetzt ging es ja auch mal gut aus, war auch ein hartes Stück Arbeit trotzdem. Aber auch da ist die Gefahr, bitte nicht overpacen, ja nicht zu viel die Jungs auch durch den Mähdrescher schicken, sondern auch mal die Kuh streicheln lassen. Ne? Also ganz gemütlich. Also das ist halt schwer in der Situation. Muss man mal aufpassen.
Ja, ich habe tatsächlich am Spielfeldrand, sage ich, schon Geschichten gehört. Naja, wenn das wahr ist, dann merkst du halt, dass ein ganz anderer Wind weht, aber ganz gehörig, sage ich mal. Ne?
Ja. Ja, man das merkt auch, dass er in der Liga auch so ein bisschen ankommen musste. Elversberg, ja, war ja ein guter Einstand mit einem 2:2.
Aber war das das Spiel, wo du gesagt hast, oder wo ihr gesagt habt, irgendwie hat mit einem völligen Durcheinander eine untaktische Taktik gehabt, die dann trotzdem zum Punkterfolg gekommen ist irgendwie, ne? Was Stefan Krämer vorher nicht geschafft hat, weil da ist man ja auch nicht schlau drauf.
Also ich habe gesagt, dass er mit seinen merkwürdigen Aufstellungen, die halt auch nicht positionsgetreu sind, zumindest schon so erfolgreich war wie Stefan Krämer mit seinem vermeintlichen System, sagen wir mal so.
Ja, ja, ich erinnere mich an das Spiel, was ich hatte gegen 60 München zu Hause. Wer war der Torschütze? Ich glaube, Alvarez. Ne?
So, da, ich müsste auch nochmal nachhören, glaube ich, aber ja.
Aber da war wirklich, wo ich so vorm Spiel, ich sage zu Thomas Kemper, ich sage, wie ist denn die, ich steige hier nicht durch, sorry. Ja. Und so hier Mike, der Stadionsprecher und alle, die dazugehören und gucken ja auch immer über die Schulter und sagen, ich habe keine Ahnung, wie der spielen will. Das ist... weiß ich nicht, ja, also weil wir brauchen ja immer die taktische Aufstellung für die Grafik immer, ja.
Wir sind immer schon ganz gespannt, nachdem wir die Aufstellung gesehen haben, wie denn wo die Grafik von Magenta dafür aussieht.
Manchmal war das schon Lotterie auf jeden Fall, ja.
Ja, das stimmt, ja. Gut, aber nach Elversberg kamen dann eher so zwei negative Punkte. Fair, von der Einstellung her ganz negativ. Und Viktoria Köln, das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Mähdrescher. Erste Halbzeit. Vollgas gegeben am Ende der englischen Woche und zweite Halbzeit dann, ja, nichts mehr zustande bekommen.
Ja, wir haben es ja tatsächlich im letzten Podcast schon zusammengefercht und von den Ballartisten dafür auf die Nase gekriegt, dass er, also wie wir es gesagt haben, er sitzt morgens noch im Flieger, nachmittags hat er erstes Training, zwei Tage später ein Spiel, zwei Tage Möglichkeit wieder Training zu machen, Athlet Schnee. Es war halt auch eine chaotische Woche. Ja. Deswegen, also ich habe im Stadion, ich plaudere jetzt mal aus unserem Nähkästchen heraus, habe ich ja bei dir auch sehr, sehr deutlich entnommen, wie wenig du von unserem neuen Trainer hältst, sage ich jetzt mal, dass ich halt noch nicht so hundertprozentig teilen kann, weil also er hatte halt bis zum Zeitpunkt Aue zumindest noch keine faire Zeit, um irgendwas irgendwie zu regeln.
Stimmt. Ja, kann man
und
kann
man. Aue, so merkwürdig das Ganze auch gelaufen ist, ist mir scheißegal. Wenn die anderen neun Spiele auslaufen, bin ich damit fein, muss ich ganz ehrlich sagen.
Seid ihr sagen also,
ja, erzähl ruhig.
Ja, also fair fand ich halt schwierig, weil er da halt auf so vielen Positionen nicht gewechselt hat, aber auch in der Mannschaft. Da hat ein Blacher dann auf Außen gespielt, Dombrovka dann zentral und Balle auf. Und da fragt man sich halt, okay, warum stellt man die Jungs nicht auf da ihre Positionen auf? Ist dann auch gründlich in die Hose gegangen, Viktoria Köln, ja. Wenn du halt schon eine gute Halbzeit machst, okay, aber wenn es dann für die zweite Halbzeit nicht mehr komplett reicht, dann sehe ich da auch einen Trainerfehler. Und deswegen war ich halt vor dem Aue-Spiel doch sehr, ja, noch nicht so der Middendorp-Fan. Hat sich jetzt auch noch nicht hundertprozentig geändert, obwohl alle Wechsel, die in Aue getätigt wurden, ja auch sehr gut funktioniert haben und wir haben das Spiel gewonnen. Allerdings muss man auch sagen, der Gegner war Aue. Ein Aue, was auch eine englische Woche hatte jetzt. Und deswegen, seid ihr jetzt irgendwie so ein bisschen positiver gestimmt, so wie es um den SV Meppen steht nach diesem Spiel? Oder weil ich habe eher so die Meinung, dass wenn du jetzt nachlegst, alles cool. Sonst sind wir wieder im gleichen Trott wie immer und das ist halt negativ.
Ich lasse Mike mal den Vortritt eben zu seiner Einschätzung.
Okay. Also ich sag ganz ehrlich, nach dem Spiel von Ferl habe ich gesagt, okay, der SC Ferl, der SV Meppen ergibt sich seinem Schicksal, weil da war wirklich nervenblank, ja, Abi Fade mit der roten Karte noch dazu. Oh, ja. Da hast du einfach gemerkt, okay, die Jungs stehen da, wissen gar nicht, was sie machen sollen. Dann kam Viktoria Köln, unglaublicher Support, vor allen Dingen auch von den Fans auf den Rängen. Dann weiß ich, ich hab relativ spät das eingeschaltet, aber ich habe mich gefragt, ich habe ein paar gute Aktionen gehabt, morgen Fassbender, warum nimmt denn raus? Also war ja eigentlich einer der Besten mit. Jetzt weiß man nicht, ist er verletzt gewesen oder nicht? Anscheinend ja nicht, er hat ja wieder gespielt. Da habe ich gesagt, okay, das war vielleicht auch so ein überhasteter Wechsel oder sowas, dass er vielleicht dann auch wieder zu viel wollte. Also auch als Trainer brauchst du ja auch immer ein bisschen einen an der Seitenlinie, der dich ein bisschen zügelt, ja, so ein Co-Trainer, wo du immer mal nachfahren kannst, bist du sicher, soll man das jetzt machen? Und sagst, ich meine, am Ende hat er den Hut auf, aber das ist ja immer so ein Wechsel ist ja auch so ein Konstrukt, ja, man steckt die Köpfe zusammen und sagt, ey Trainer, vielleicht sollten wir vielleicht auch den bringen, okay, meinst du, ja, dann sollten wir so, okay, ja, komm, mach, ne, also ich halte meinen Kopf dafür hin. Da war natürlich so ein bisschen, wo du denkst, okay, du hast den Support gehabt, du hast eigentlich bis zur, ich weiß gar nicht, welche Minute es war, ein gutes Spiel gemacht, aber dann doch wieder ins Gesicht gekriegt und dann weißt du ganz genau, okay, es kommt Aue, ja, die gerade sowieso mit Dortchev, okay, jetzt hatten sie dieses Tief mit dem Chemnitz-Spiel im Pokal und da jetzt aber auch wirklich alles wieder richtig gemacht und ausgenutzt und es ist so brutal eng, diese Liga, es ist Wahnsinn, was da dieses Jahr abgeht, sieht man jetzt ja auch, ja, Oldenburg gewinnt knapp gegen Dortmund fegt aber 60 München aus dem Stadion, da sagst du ja auch, Freunde, also Also, du weißt ja gar nicht, auf was du wetten sollst jetzt so insgeheim, ja, ne, oder intern. Ne? Das ist halt, ich wünsche es, ich würde es mir, also das ist immer so blöde Floskel. Viele sagen ja immer, ja, der Münkel will nur nicht parteiisch wirken, aber ich bin wirklich so, ich komme ja auch ein Stück weit aus dem Eishockey und das ist so, dass der Norden einfach zusammenhält, weil wir nicht so viele Profivereine haben. Und hier ist es ja wirklich so und ich wünsche es mir, dass ich dass der SV Meppen nicht so in die Zeiten geriet, wo ich ihn kennengelernt habe, so mit also nicht was die Person angeht, sei es ein Antschak, Gerdes Wurps oder Cinit Özcan und Hubert Hüring an der Seitenlinie, ja? So habe ich den SV Meppen kennengelernt in der Oberliga und ich wünsche mir, dass das halt nicht mehr passiert, weil ich glaube, wenn man jetzt auch bei euch ins Stadion reingeht und wenn man das sieht, auch mit den Containern, man gibt sich schon Mühe, ja, man hat gesehen, es passiert was, und das wäre halt wirklich brutal, auch für die Liga insgesamt. Ihr gehört da rein und das ist auch immer ein Blickfang. Ne? Also deswegen, ich hoffe, dass da noch was passiert. Ja.
Jo, das hoffen wir auf jeden Fall auch. Das ist fast schon so ein Endfazit vor dem Spiel.
Das klingt so schön. Ich würde gerne am liebsten beenden, aber wir sehen doch nicht mal beim Spiel, sondern ich wollte ja gerne auch noch was dann zu Ernst sagen.
Ach so, ja, da waren wir noch.
War eigentlich noch bei Ernst, genau. Und ich hab's heute auch schon gesagt, Kollegen sprechen mich auch mal wieder darauf an, die wissen, dass wir auch diese Podcast-Geschichte hier machen und sowas. Also deswegen bin ich ja sofort erste Anlaufstelle, wenn irgendwas beim SV oder rund um zu passiert. Und ich sag halt im Augenblick auch immer, ja, das war halt nicht schlecht, das war aber auch nicht gut von Erzgebirge Aue und es hat soweit funktioniert und wenn er mit seinen Methoden so weitermacht, dann kann das halt vielleicht auch klappen, aber Optimismus gibt es von mir erst wieder, nachdem wir Freitag auch 3 Punkte eingesammelt haben, ansonsten bin ich dazu noch nicht wieder bereit. Also dafür sind wir jetzt halt zu tief im Tal, als dass ich sagen würde, ja, egal was in Bayreuth passiert, da wuppen wir danach noch. Mhm. Nee, Bayreuth ist jetzt schon tatsächlich wieder ein Zünglein an der Waage zu sagen, kriegen wir jetzt noch einen Impuls hin oder nicht?
Ja, das ist einfach aber so. Wir haben jetzt einfach mal bei Dynamo Dresden gewonnen.
Ne? Ja, so, das ist das, was mich einfach schon wieder komplett innerlich zerstört auch.
Aber Bayreuth. Ja, aber das ist ja, ich glaube, ich habe eher die Hoffnung, dass Bayreuth weniger mit ihrem Platz klarkommt als der Gegner.
Ja, wir haben ja selber so einen Acker, also.
Ja, genau. Ja, Bayreuth schafft es ja, die haben auch gegen Osnabrück gewonnen, die schaffen es halt nur gegen die Guten zu gewinnen, das ist darauf, wo ich baue.
Sauber! 5-0 für Meppen höre ich gerade.
Ja, das ist völlig verrückt, dass die dann halt solche Siege dann holen, aber dann auch die wichtigen Spiele, so wie wir ehrlich gesagt ja auch so ein bisschen, die direkten Konkurrenten, ist, glaube ich, obwohl stimmt, glaube ich, auch gar nicht. Die haben, glaube ich, auch gegen Zwickau gewonnen. Aber trotzdem, so, wenn man so die letzten Spiele guckt, dann ist es so, ja, Dresden und Osnabrück waren, glaube ich, so die einzigen Siege. Und dann sonst viele Niederlagen und ja, ein paar Unentschieden. Also, ja, gut, die stehen ja auch nicht umsonst da unten, wo wir halt auch stehen.
Von daher, und sie sind ja auch nicht weit weg von uns. Das muss man ja auch am Ende des Tages.
4 Punkte, glaube ich, ne? Ja.
Bayreuth auch 4?
Ich glaube, wo? Ich glaube, Bayreuth ist der erste unterm Strich.
Ja, und, dann sind es
auch 4, ja. Deswegen sind es auch 4. Und deswegen müssen wir da definitiv gewinnen. Und ja, muss man jetzt abwarten. Was man jetzt beim Aue-Spiel auch gesehen hat, das hat mein Bruder mir dann zum Beispiel auch gesagt, wir haben jetzt daraus gelernt, dass wir halt gegen Viktoria Köln halt so Vollgas gegeben haben und jetzt haben wir unsere Kräfte ein bisschen mehr eingeteilt. Und deswegen, da bin ich mal gespannt, ob das eher am Gegner lag oder ob es halt eher ja, an der taktischen Vorgabe gab und darauf, ja, das muss man jetzt gegen Aue und Ingolstadt sehen. Bin mal gespannt, wenn Capretti noch Trainer bleibt, wenn die zu uns kommen, können wir vielleicht 2 Trainer hintereinander kicken mit Siegen. Ist auch so eine alte Meppener Tugend, wenn du gegen Meppen verlierst, dann musst du den Trainer entlassen. Das war letzte Saison in der Hinrunde vor allen Dingen so. Ich glaube, in der Hinrunde haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Trainer.
Der Vorsitz des Vereins aber sagt, wir verlieren noch nicht gegen Meppen. Ansonsten
genau. Ja, genau. Gut, aber kommen wir erstmal zum Spiel, würde ich sagen, jetzt nach 18 Minuten. Ja, das Spielsystem war wieder ein bisschen klassischer, also 4-2-3-1, wo es vorher dann ein 4-1-4-1 war. Das war jetzt wieder so klassischer, trotzdem viele Spieler doch ein bisschen anders aufgestellt, wie ich es schon bei Fair kritisiert hatte.
Ja, aber insgesamt besser funktioniert.
Genau, und was besonders gut war, es war halt auch eine Aufstellung, die man gelaufen ist.
Also ich habe tatsächlich mehr das Gefühl gehabt, als es unter Krämer halt die ganze Zeit so der Fall war, dass die Jungs wussten, das ist unsere feste Aufstellung, ich habe da und da auf dem Platz zu stehen, egal in welcher Situation, und dann laufe ich da an diese Stelle auch und nicht so dumm rumstehen, ach ja, wenn es da einen Gegenangriff gibt, dann muss ich da hinten stehen, sondern nein, da gibt es einen Freistoß, da gibt es einen Einwurf oder sowas, alles, geh an deine Position.
Okay.
Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dass so diese brachiale Grundordnung erstmal wieder da ist. Und ich glaube, dass es halt auch so ein Instrument ist von unserem Trainer zu sagen, ihr müsst erstmal wieder wissen, was die Grundordnung ist. Wir müssen erstmal wieder in die Zange greifen quasi, damit ihr wisst, was hier überhaupt Phase ist. Ne? Nicht also,
so, du musst zurück zu den Tugenden, ne? So, das ist so, also ist ja immer so eine Phrase, ne? Aber du musst ja wirklich, das ist so, ja ist einfach das. Komm, erstmal hinten, erstmal sauber, ja, erstmal gut strukturiert stehen und dann, ne, kompakt angreifen. Ja, so, das ist ja wirklich so, ne? Und nicht so Kopf runter und Geronimo. Ne? Das ist halt genau das Falsche. Das hat
mir auf jeden Fall wesentlich besser gefallen als das, was wir so den Großteil der Saison gesehen haben.
Ja, interessant. Ich habe es bei Kremer gar nicht so empfunden, muss ich sagen. Ich habe da auch schon eine Grundidee gesehen. Wir hatten halt nur immer relativ viel probiert. Wie können wir einen Luka Tankulic ersetzen? Das hat man mit Blacher probiert, mit Kuiper, dann mit Pepic und so weiter.
Es war ja immer Thema. Es wurde überall ja immer thematisiert. Natürlich auch bei uns bei Magenta, in der Presse, überall. Er ist vom Meppen, ist ohne Luka Tankulic nichts. So, irgendwann denkst du ja als Spieler auch, Scheiße, haben die vielleicht recht oder so? Weiß ich nicht. Dann tun wir ohne den vielleicht nichts. Und dann zweifelst du ja irgendwann auch an dir selber. Und wenn du dann irgendwie versuchst, Spieler zu ersetzen mit dem Material, irgendwie, was du hast, oder versuchst, irgendwen da reinzupressen auf diese Position oder genau in diese Person Luka Tankulic, dann wird es natürlich. Ist es ja schon zum Scheitern verurteilt.
Siehst du, Tobi, hast du das gehört? Magenta ist schuld, dass der SVM im steht, wo er steht.
Also,
dafür bezahlen wir auch noch.
Ich habe gesagt, ihr sagt das ja immer bei Magenta.
Nochmal kurz gerettet. Ich bin nicht.
Ja, aber ja. Es ist ja so. Man sucht ja denn immer, glaube ich, wenn man so hilflos ist, irgendwie, wie man auch teilweise auch gewirkt hat im Emsland, dann sucht man immer nach der einfachsten Ausrede, ja, Luka Tankulic.
Ja, gut, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, weißt du, dieser Druck, der dann halt auch indirekt immer auf den aufgebaut wurde, es gibt Momente, da bin ich mir nicht so sicher, ob er sich nicht selbst beim Training das Wasser ins Knie gespritzt hat, damit weil, also ich hätte ja als Luka Tankulic so viel Schiss, irgendwann wieder auf den Platz zu müssen, weil die Erwartungen einfach so immens hoch sind, die du einfach überhaupt nicht erfüllen kannst.
Ja, aber und dann muss er auch mal legen, wenn er jetzt wieder zurück ist, dann braucht er halt auch jetzt noch mal ein bisschen. Ja, also wenn er da ist, muss er erstmal wieder reinkommen in den Rhythmus, muss erstmal in das System erstmal reinwachsen überhaupt. Und wenn er dann so die ersten Fehlpässe spielt, dann wird wahrscheinlich auch schon die Panik. Von daher gut, dass
Panku er. War's doch nicht.
Ja, aber das hatten wir in unserer ersten Abstiegssaison sozusagen auch schon mal, da wo Thilo halt ausgefallen war in der Vorbereitung, und dann wurde er auch reingeschmissen für 3 Spiele oder so, und dann hat der Körper auch wieder gesagt, Jungs, das geht nicht, und dann war für den Rest der Saison auch wieder raus. Also ja, das kennen wir sozusagen, dass der Kapitän der Hoffnungsträger ist, und den Druck standzuhalten, und dann muss der Körper mitmachen, schwierig.
Der Körper?
Der Körper muss auch mitmachen. Der Körper. Aber da ist er ja eigentlich auch schon gewechselt, ne? Na, zu Türkgücü, oder? Hat er eigentlich schon Vertrag unterschrieben?
Hatte er schon, genau, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir bleiben drin, und Ablösung mit 10 Millionen, und das wollte Türkgücü nicht zahlen, komischerweise. Ja, echt. Also da haben die ja noch mit Geld rumgeworfen, hätte es vielleicht noch geklappt.
Das war kurz vor Ende, ne?
Nee, das war ja zum Saisonstart, aber
ja, vor Ende haben sie aufgegeben.
Das Geld werfen.
Genau, ja.
Gut, kommen wir aber zum Spiel. Aue mit einem besseren Start, also da hat man schon gedacht, Aue muss man ja auch sagen, ich habe ja vorhin despektierlich ein bisschen über Aue gesprochen. Aue kam ja eigentlich aus einer guten Phase, wenn man diese englische Woche jetzt rausnimmt, wir haben gegen 1860 3-0 verloren oder 3-1 und dann gegen Chemnitz. Davor haben sie ja irgendwie 4 Spiele in Folge gewonnen. Also Dotschev hat die ja schon wieder zurechtgerückt, wie man so schön sagt. Und jetzt so eine Schwächephase, deswegen kamen die schon als Favorit zu uns und haben dann auch am Anfang erst noch so ein bisschen so aufgetreten, und das 1-0 in der 5. Minute war ja auch wieder so ein Ding, wo du denkst, ha, diese Abwehr.
Also erster Satz von mir danach war, das wird doch ein langer Spieltag.
Ja.
Wären doch lange 90 Minuten.
Ja, ein langer Ball über 2 Stationen hat dann gereicht. Starker Pass von Stefaniak zwischen Kuiper und Soares durch. Also richtig starker Schnittstellenpass, und dann muss er nur noch einschieben. Ja, ich sag mal, so ein Gegentor kennen wir, aber die Reaktion daraus, die kannte man jetzt im Meppen oder hat man öfter oder oft vermisst, sagen wir so. Man kennt sie trotzdem auch wohl, dass nach einem 1-0 auch wieder zurückgekommen wird, aber man hat sie doch vermisst. Und das war schon direkt in der 8. Minute, und was wir aber nicht kannten, war ein Tor nach Ecke.
Ja, das ist lange, ja.
Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ich habe mir das jetzt ein paar Mal angeguckt, ob das jetzt eine Variante war oder Glück. Aber wir sagen einfach mal, es war eine Variante.
Selbstverständlich war es eine einstudierte Variante.
Genau.
Wenn es nicht der Fall ist, wird sie ab jetzt so einstudiert.
Machen wir jetzt immer so. Kuiper und Dombrovka, Kuiper dann mit der Flanke und Kraulich mit seinem ersten Tor für Meppen. muss in dieser Deutlichkeit nochmal gesagt werden.
Gegen uns hat er ja schon eins gemacht.
Genau, gegen Ingolstadt Eigentor. Aber jetzt stark. Kraulich ist so ein bisschen immer, wenn ich ihn auf dem Platz sehe, ist immer so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Ich sag mal, der ist 70 Minuten lang der ganz klare Abwehrchef, hat dann aber irgendwie ein, zwei Aktionen drin, wo du denkst, oh Gott, was macht der Mann jetzt? Und dann, jetzt macht er ein Tor, auch schön. Man muss auch witzigerweise sagen, wenn man sich das Spiel, wenn man sich das die Tore vor nochmal ruft, drei Würzburger haben uns die Tore gemacht und zwei Ex-Auer, auch Pepic hat mal bei Aue gespielt. Ach, cool. Also Kuiper mit der Vorlage und Pepic dann mit dem Tor, Ex-Aue und Ex-Würzburg haben uns dann jetzt sozusagen den Sieg gebracht.
Also ja, das heißt, eure skeptische Phase hielt ja nur 3 Minuten, ja, weil in der 8. Minute war ja dann der Ausgleich. Und ich glaube, das ist wichtig. Und da hat man, glaube ich, auch gezeigt oder auch gesehen, dass die Mannschaft einfach auch Gesicht gezeigt hat. Ja. Und das, ich glaube, da muss ich sie auch so ein bisschen in Schutz nehmen, was halt auch vorher alles war. Ich denke mal, nehmen wir das Spiel nochmal gegen 60 München, wie viele Spieler sich da weinend in den Arm gelegen haben. Also ich glaube, da kann keiner sagen, das sind irgendwelche Söldner, die kicken hier nur so irgendwie so zum Spaß. Das ist genauso wie bei wie bei Poirier, wo er mit Braunschweig aufgestiegen ist, wie er da einsam auf dem Rasen gesessen hat und geweint hatte, weil er natürlich wusste, okay, ja, für mich ist jetzt hier die Reise zu Ende, aber was habe ich hier geschafft? Also es ist eigentlich, der hat ein riesen Herz, der Junge. Ne? Also das ist ja, aber wenn du dann in so eine Situation reinkommst, boah, also ich möchte da nicht sein, sage ich ganz ehrlich. Und dafür dann so wieder zurückzukommen, wenn du gleich wieder einen auf den Kopf kriegst, nach 5 Minuten. Und dann sagst du dir, okay, komm, ey, also ganz ehrlich, jetzt Attacke und dann holst du den Ausgleich und gewinnst am Ende das Spiel. Also ich glaube, das setzt viel frei für die nächsten Spiele.
Ich hoffe, ja. Ich, das mit dem Söldnertum, das ist auch so eine Sache. Ich habe das nach 1860 auch gedacht, jetzt haben wir uns so ein bisschen gefangen, auch zurückgekommen gegen eine gute Mannschaft und auch schöne Tore gemacht und so. Ein gutes Spiel gezeigt insgesamt wohl. Und habe ich dann auch gehofft, dass das jetzt so der Knotenlöser war. Aber dann hast du auch so Spiele wie gegen Halle und Verl und so drin, wo du dich dann auch fragst, hei. Denn, also wie kann denn die Mannschaft sich so um 180 Grad auf einmal drehen?
Vielleicht ist da auch das Wort Söldnertum nicht das Richtige, sondern eher so dieser Egoismus, auch wenn das so ein bisschen verkehrt klingt, sondern einfach dieses Gefühl, ja, was soll's? Ich kann es hier alleine nicht gewinnen. Wenn ihr nicht wollt, ich stehe hier, aber wir können es nur zusammen schaffen. Also dass man plötzlich in so eine Spur reinkommt, dass man denkt, ja, wenn wir hier nicht zusammen spielen, spielen wir nicht zusammen, dann mache ich hier auch nur meine Arbeit und fahre wieder nach Hause. Und das klappt halt
nicht. Ja, das ist halt so, ne, wenn es gut läuft, dann sind sie ein Team, wenn es schlecht läuft, dann hat man das Gefühl, die geben sich so ein bisschen gegenseitig auf, aber ja, es ist, man kann nicht in die Köpfe gucken und
nein, aber man kann immer nur von Spiel. Das siehst du ja auch immer wieder. Ich meine, es ist ja auch deutlich gewesen, dass 0-1 fällt und deutliche Ansagen von Erik gehen Richtung Abwehr und so, was da Quatsch gelaufen ist und sowas. Also man fetzt sich da auch schon gegenseitig an, wenn irgendwelche Aktionen nicht funktionieren. Das ist Soares grundsätzlich auch in Ordnung.
Ja, Soares genau. in sehr kurzer Zeit gefühlt schon so ein Aktivposten in der Abwehr, der dann auch seine Mitspieler dann
war ja auch die beste Szene in Köln, ja, wo er sich verletzt da und da sich dann auch noch geärgert
hat. Rasen schlägt und so, ja.
Ja. Söldner, sage ich jetzt mal, der hätte jetzt gesagt, ja, bin halt verletzt, gehe ich halt runter.
Genau.
So, und da hast du es halt auch wirklich gemerkt. Ich meine, gut, der Junge ist froh, dass er überhaupt mal wieder Fußball spielt jetzt. Das war ja auch eine.
Ja, aber der hat sich damit auch schon in mein Herz gespielt. So ist es nicht, ne?
Das ist schon. Hast du das Trikot schon bestellt?
Ja, nee. Da bin ich jetzt sehr vorsichtig mit, denn ich wollte auch schon mal eins von Abifade haben. Das habe ich dann doch sicherheitshalber wieder abbestellt.
Also doch lieber eine Pulle Korn.
Ja, auch der Situation angemessen. Aber ganz ehrlich, wenn jemand nur beim SV Meppen ist, sozusagen, weil er gerne wieder in Deutschland spielt und dann alles auf dem Platz lässt, okay, also man muss den SV Meppen auch als Spieler nicht unbedingt mögen. Ich fände es natürlich geil, wenn die alle SV Meppen-Fans wären und alle aus Meppen kommen würden, sozusagen. Aber das ist utopisch, das zu denken. Aber wenn der einfach gerne in Deutschland spielt und deswegen alles auf dem Platz lässt für uns, alles cool. Dann bin ich da voll safe mit.
Ja, definitiv.
Ja. Auch Fassbender, wo gerade schon angesprochen. Fassbender gefällt mir jetzt unter Middendorf. Kann man jetzt schon wissen oder kann man sich schon denken jetzt, dass er mit Stefan Krämer halt nicht so gut klargekommen ist, auch weniger Einsatzzeiten gekriegt und so weiter. Aber jetzt unter Middendorf 2 richtig gute Spiele in Folge gemacht. Ja. Von daher auch seine Stärken mehr ausspielt. Also dass man Fassbender brauchst du nicht jetzt 1-gegen-1 schicken. Auch Ballannahmen sind etwas schwieriger. Aber wenn du den Jungen schicken kannst, dann wird daraus eine gefährliche Situation. Das hat man gegen Aue in der ersten Halbzeit auch wohl gut gesehen, dass da wirklich über, auch das war auch so ein bisschen der Plan, glaube ich, dass du die Flügel wirklich schnell nach schickst, dann querlegst und so, dass so dann die Torchancen entstehen. Das hat man über Fassbender hat es mir sehr gut gefallen, über Risch hat es mir nicht so gut gefallen. Risch, der ja auch dann in der Halbzeitpause ausgewechselt wurde.
Ja, auch aus richtigen Gründen.
Ja, der hatte gefühlt keinen Ballkontakt in der ersten Halbzeit, aber ja, das ist vielleicht auch so ein Gefühlsding, aber fand ich schon richtig, dass man ihn ausgewechselt hat. Wie gesagt, alle Wechsel haben mir gut gefallen, auch die verletzungsbedingten dann in dem Sinne, dass du dann, also natürlich nicht, dass sie sich verletzt haben, Körper und Suarez, das nicht, aber dass du, wie du dann gewechselt hast, schon stark. Also hast ja Jansen gebracht für Suarez, auch eine sehr, sehr interessanten Wechsel, dass du dann einen Stürmer bringst, hat man aber auch, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Situation rausgesehen.
Aue, boah, du sagst das jetzt hier so charmant und nüchtern, da hat er sich drüber aufgeregt im Schalten, was ist das für ein Quatsch?
Ja, natürlich, ja, ganz ehrlich, du bringst einen Stürmer für einen Innenverteidiger, denkst okay, du, also man hat ja nicht so schlecht gespielt, ich meine, das Spiel war in der ersten Halbzeit, also
nach der 8.
Minute war relativ lahm. Ja, es war sehr lahm. Es war so ein müder Kick in Anführungsstrichen, also ein schwaches Niveau. Zwei Absteiger gegeneinander so gefühlt. Es fehlte so ein bisschen, ja, Würze. Aber man war halt besser als Aue. Und dann, wenn du dann halt einen Innenverteidiger rausnehmen musst und dann Stürmer bringst, ich meine, kann natürlich funktionieren, aber wenn du dann wieder alles umdrehen musst, schwierig.
Bei dem, wie es bisher bei uns gelaufen ist, kann ich die Sorgen halt durchaus verstehen, wenn du sagst, wir schwächen die Abwehr einfach nochmal ein bisschen, ne?
Deswegen, weil Masak saß ja auch auf der Bank und der kam ja dann später auch, aber ja.
Aber alles richtig gemacht, sagt man hinterher,
ja,
ne?
Ja. Von daher auch
ein Jansen Marik, das ist ja auch ein Wahnsinnstyp, ganz ehrlich, du. Also Marik ja, Jansen.
Geiler Typ, ehrlich. Also das ist einer, also alleine für den wäre es wichtig, dass wir in der dritten Liga bleiben, dass der nicht irgendwo wieder anders wieder abhaut. Den will ich gar nicht wieder abgeben.
Ja,
ist so. Das ist ja ehrlich. Genauso wie Bruno Suarez, wenn der will, dann kann er noch 2 Jahre Vertrag kriegen bei mir. Das ist also bei mir
vor allen Dingen auch. Bei dir auch. Ja. Was soll er für dich denn machen?
Ja, weiß ich auch noch nicht. Mit den Wände streichen. Nee, aber, das sind Typen, wo ich sage, krass. Und wo wir gerade bei den Wechseln sind, da hopfen wir jetzt halt so ein bisschen durchs Spiel, aber es war halt die 49. Minute, als Pepic für Kolper halt verletzungsbedingt reinkam. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, Alter, was fehlte uns ein halbes Jahr lang tatsächlich Qualität auf dem Platz, weil solche Leute einfach nicht gespielt haben. Ich meine, Donnerstag stand bei uns noch in der Lokalpresse, naja, ob Pepic die Saison überhaupt noch wiederkommt, so ungefähr, ja.
Ja, das war aber schon, das war noch unter Krämer, das ist schon ein bisschen länger her. Da war es so.
Nee, das war die Tage vorher, okay, stand das
noch mal, irgendwie okay.
So, ich hab dass, nur einmal dass die, man mit ihm nicht unbedingt rechnen muss. Und dann sitzt er auf der Bank und sitzt, naja, schon mal interessant. Und dann geht er rein und dann reißt er so das Spiel an sich, sage ich jetzt mal. Und haut da einen raus, wo ich gesagt habe, ja, wenn wir davon noch 2 hätten und das die ganze Saison, hätten wir wahrscheinlich nicht den Hauch eines Problems.
Deswegen meine ich auch, ist es jetzt ein Trainer, also kann man Stefan Krämer jetzt diese schlechte Situation ankreiden? Oder, ja, muss man, er ist Cheftrainer, klar muss man ihm das auch ankreiden, aber ja, wenn jetzt Spieler zurückkommen, die auch unter Krämer halt wenig gespielt haben, ne, kann man sagen, ja, es ist halt, dass es jetzt besser wird, liegt vielleicht am Trainer. Ne?
Also ich meine, du hast Ansprachen gerade und
Beispiel Fassbender gebracht. Ne? Fassbender gebracht, auch Blacher, muss ich auch sagen, Blacher gefällt mir auf der 10, das hat man unter Krämer auch probiert, ein paar Spiele, da hat es nicht so gut funktioniert, wie es jetzt unter Mindorp funktioniert, von daher kann man da sagen, ja, ist in der Entwicklung zu sehen, auf jeden Fall auf der 10 jetzt, sehr ballsicher und guter Ballverteiler, hat mir richtig gut gefallen im Spiel, hat jetzt, auch wenn man von den Toren absieht, da, der hat ja auch immer so den Pass vor der Vorlage dann gegeben, beim 3-2 dann. Und beim 2-2, glaube ich sogar, hat er direkt vorgelegt, weiß jetzt auch nicht mehr 100%, ich muss ich gleich nochmal nachlesen, ich habe es ja aufgeschrieben. Aber da auch so einer, der jetzt besser funktioniert, was halt so die Wochen vorher nicht funktioniert hat. So diese Probleme, die wir haben im Spielaufbau, große, heftige Fehlpassquote, gerade im Aufbau, wo es dann überhaupt nicht funktioniert, wo du den Gegner sofort stark machst. Das ist auch Aue in diesem Spiel so ein bisschen passiert, dass die halt so die Probleme hatten, mit denen wir halt immer so zu kämpfen hatten. Und ja, da machst du halt einen Gegner stark. Und deswegen bin ich noch, wie gesagt, vorsichtig mit meiner Hoffnung, ob das jetzt an Aue lag oder wirklich an uns.
Also ich glaube, ich kenne Mirnes Pepic ja auch schon seit seiner Zeit in Rostock und das war für mich immer ein sehr talentierter Spieler. Es ging sehr, sehr viel über seine Position, auch im Spiel nach vorne tatsächlich. Aber ich glaube, es ist auch ein Spieler, der vom Kopf her, den du einfach zu nehmen wissen musst. Ja, also das, ich glaube, wenn da Middendorf da die richtigen Worte findet, die ein Stefan Krämer vielleicht nicht gefunden hat, dann glaube ich, kann das schon, oder wie er es ja auch gezeigt hat, ja wieder auch noch eine Bereicherung werden. Abgesehen von der Qualität, die er sowieso mitbringt, ne, die er jetzt verletzungsbedingt ja nicht auf den Rasen bringen konnte.
Ja, hat, glaube ich, vor dem Spiel einen Tag mit der Mannschaft voll trainiert, Wahnsinn, was schon heftig ist. Und der war gefühlt, wie, als wäre er nie weg gewesen.
Genau, als wäre das passende Zahnrad,
was und das gefehlt hat. Das hatten wir am Anfang der Saison auch eigentlich, als er gerade neu gekommen war. Da waren die ersten Spiele auch deutlich besser als so die letzten. Also da könnte man dann auch sagen, okay, vielleicht ein Trainerproblem in Anführungsstrichen, weil wenn es am Anfang läuft und dann im Laufe der Zeit nicht mehr, kann es halt sein, dass es dann nicht so harmonisiert zwischen Trainer und ihm oder zwischen, wie er ihn aufstellt in der Mannschaft dann, dass er nicht die richtigen, ja, die Position für ihn findet, wo er dann seine Stärken ausspielen kann. Aber gut, das ist auch schwer zu sagen, kann auch an der Situation und allem liegen. Wenn du halt im Negativstudel drin bist, dann kann es dann an vielen Faktoren liegen. Von daher, ja. Müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Hoffentlich verletzt er sich definitiv nicht schon wieder. Ja. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Wenn du gerade aus einer Verletzung kommst und so, dass so Muskelfaserrisse bei Evseev und Alvarez, die ja beide dann, ne, aus einer längeren Verletzung kommen, er jetzt hatte Knieprobleme. Ja, das muss man gucken, ob das dann Folgeverletzungen werden können. Wir hoffen es natürlich nicht. Deswegen warten wir es mal ab. Ja, was ich vorhin meinte, Fassbender mit diesen Angriffen, wo man ihn schnell geschickt hat. In der 27. Minute hatte ich noch mehr aufgeschrieben, wo Poirier das Ding fast mit der Hacke noch reinmacht. Das wäre auch noch so ein i-Tüpfelchen gewesen. Aber da ist es dann auch nicht so, dass das ein bisschen überheblich war von Poirier, weil er kam da einfach nicht anders ran. Deswegen war die einzige Möglichkeit, wie man noch am Ball kommt. Schade, dass er nicht rangekommen ist. Wäre ein schönes Tor gewesen. Und auch Fassbender hätte ich das dann gegönnt, dass er dann die Vorlage kriegt, damit er sich halt jetzt so langsam wieder reinspielt. Ne?
Und das ist ja genau auch das Wichtigste halt. Ne? Also du hast einen Marvin Poirier da vorne im Zentrum und ich sag mal so, die letzten Spiele, die ich kommentiert habe oder vollgesehen habe, musste er sich immer sehr, sehr viel fallen lassen. Mhm. Ja, und wenn ich so Marvin Poirier habe, dann muss ich den von außen oder vielleicht auch noch von hinter den Spitzen halt auch bedienen. Sonst ist er nicht wertvoll genug für mich. So, und wenn du jetzt siehst, so einen Morgan Fassbender, ja, und du hast die schnell auf die Außen, vielleicht auch noch einen Kleinsorge, der die Bälle dann halt irgendwie dann reinbringt. Das ist ja, danach muss ich ja meine Mannschaft aufbauen. Ich habe so einen Leuchtturm, hab den nicht nur am Bus kleben, sondern hatte auch einen Leuchtturm im Sturm. So, da muss ich halt im Endeffekt da meine Mannschaft irgendwie drum rumbauen. Ne? Ja. Das ist ja Fakt. Und wenn ich dann aber sehe, okay, das harmoniert nicht und dann ist irgendwann Chaos und deswegen ist, glaube ich, ganz gut, dass jetzt gerade so wieder der richtige Schritt ist in die richtige Richtung, dass das vom Taktischen, wie du sagst, mit Fassbender vielleicht über die andere Seite mit Risch muss noch ein bisschen nachjustiert werden, aber man ist da auf dem richtigen Weg.
Da ist, glaube ich, der Lösungsansatz von Krämer dann halt tatsächlich auch der falsche gewesen. Mit Marcus Alvarez, den setzt du quasi noch vor Poirier und da war das, dass er der schnelle Anspieler ist. Das hat dann vielleicht nicht so hundertprozentig gezogen, wie es hätte sein sollen.
Ne? Ja, das ist dann halt so Marcus Alvarez, da hast du halt auch gesehen, okay, da reicht es halt, er ist nie der fitteste, also der athletischste Spieler gewesen. Ja, das hat man ja auch gesehen, auch damals schon. Aber das ist auch nicht einer, der auch noch vor dem vor der hängenden Spitze spielt, sondern dann musste ihn halt auch spielen, dann muss er halt auch die Bälle verteilen, dann soll er halt da hinten spielen. Aber so, das war irgendwie, oder so mit der Doppelspitze, das weiß ich nicht. Ich glaube, da hat er sich selber ein bisschen überfrachtet damit.
Ja, Alvarez, ich finde es aber echt sehr interessant, dass er komplett raus ist jetzt. Ich meine, klar, nicht fit und so, das ist so. Ist ja, als er von Anfang an gespielt hat, das Spiel gegen Halle hat ja überhaupt nicht funktioniert. Da, wie man aber hört, blieb ihm fast keine andere Wahl, Stefan Krämer. Weil Poirier auch das Abschlusstraining nicht mitgemacht hat. Er hat auch unter Schmerzmitteln gespielt, wie ich so gehört habe jetzt, ob es jetzt aus erster Hand, ob es jetzt wirklich so war, kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil das wüsste wahrscheinlich nur Stefan Krämer und er selber und Poirier selber, aber das hatte ich dann halt so gehört. Und so wie das Spiel so verlaufen ist, konnte ich das auch so sehen, dass da wirklich viel rumprobiert wurde, damit Johannes Manske, um halt den unersetzbaren Marvin Poirier halt zu ersetzen. Ja, es hat da nicht funktioniert und was man jetzt aber sagen muss, Alvarez, ja, ich sage aber für 20 Minuten, also wenn die Luft nicht reicht, gut, dann ist es halt so. Er kommt jetzt auch, müsste jetzt aber nicht fit sein, er hat auch in diesem Testspiel gegen die U23, glaube ich, gespielt und ein Tor gemacht, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und deswegen wundert mich doch, dass man ihn dann komplett rauslässt, aber naja.
Vielleicht du hast jetzt aber auch eher so, dass du sagst, wir nehmen jetzt Junior Kone mit. Also der, einer unserer U23-Spieler auch, der sich da wirklich hervorgetan hat.
Fantastischer Spieler.
Ja, und dann einfach gesagt hat, okay, du hast hier so einen geilen Job gemacht, du hast es verdient, trainier mit uns mit, bringst du da die Leistung, stehst du im Kader. Mhm. Und ich finde, der hat auch auf dem Platz alles gegeben. Der hat wirklich top gekämpft. Der hat halt natürlich auch, weil er halt wahrscheinlich seit Jahr und Tag für Meppen spielt, das richtige Herzblut dabei.
2017.
Ja, das ist 6 Jahre ist schon mal ordentlich.
Ja, gut. Nur es hat nicht, ich sag mal, es hat nicht von ganz unten
keine aus der Jugend gewesen.
Genau, das wollte ich nur eben kurz
sagen. Kein Minikicker.
Nein, aber wobei. Ja, sehr gut, körperlich, ja. Aber was ich noch eben sagen wollte, also Alvarez und Poirier funktioniert vielleicht nicht so gut. Wer aber gut funktioniert, sind Jansen und Poirier. Das sind nämlich zwei richtige Stürmer und gerade auch, wenn du einen Jansen vorne hast, dann kannst du einen Poirier auch noch so ein bisschen zurückziehen. Und das fand ich dann auch gut. Als Jansen reingekommen ist, habe ich erst halt auf der Tribüne ein bisschen kritisiert, weil ich das halt nicht verstanden habe, dass man dann einen Innenverteidiger dann rausnimmt und dann das Risiko eines Stürmers dann so eingibt, um alles nochmal umzumodeln. Aber das hat mir gut gefallen, dann Poirier davor und so. Und die beiden zusammen im Strafraum, da haben wir dann auch zwei Leuchttürme. Also Jansen, der ist ja so hoch, wie er breit ist. Also der nimmt erstmal schon mal viel Platz ein und kann sehr viel Verteidiger auf sich ziehen. Ich
würde sagen, der kann auch gut sich durchsetzen. Ne?
Ja, das ist ja auch so eine Sache. Genau, deswegen.
Aber das ist ja, das klingt jetzt auch wieder ein bisschen blöd. Ich will jetzt immer, also brauchen tust du jeden, gar keine Frage. Aber wenn du jetzt zum Beispiel siehst oder du hast die Wahl, wen nimmst du mit? Nimmst du einen Marcos Alvarez mit, der eigentlich immer nur Situationen kannte in einem Verein, wo man oben gespielt hat? Ja, ist auch schon mal abgestiegen im VfL Osnabrück. Aber, oder nimmst du halt einen mit wie einen Marek Jansen und einen Kone, dem im Endeffekt eigentlich alles scheißegal ist, die einfach nur Profifußballer werden wollen, die dafür brennen, einfach aufzulaufen, auch in so einem Drittligastadion? Wer gibt dir dann mehr?
Also, okay, da stimme ich dazu.
Um Gottes Willen, ich will darüber nicht urteilen, weil ich weiß nicht, wie läuft die Trainingswoche ab, wie ist das Verhältnis in der Mannschaft intern, das ist ja dann auch nochmal wieder eine andere Geschichte und das sind ja auch Faktoren, die auch Ernst Middendorp dann sicherlich da unter seinen Staff-Team dann auch irgendwie nochmal verinnerlichen und sagen, okay, ja, komm, nee, nimm mal den Kone mit, der haut richtig Herzblut raus, ne? Also, das macht ja dann nochmal viel. Also, das ist ja mal ein blöder Spruch, aber man sagt ja, eine Kabine holt ja auch Punkte. Ne? So, das ist ja Fakt. Und dann muss man halt mal schauen, was da am besten zusammenpasst.
Da stimme ich dir zu. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, das begrenzte Kaderplätze oder auch begrenzte Bankplätze da sind, das stimmt natürlich. Da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Das ist richtig. Da würde ich dann auch sagen, dann fällt ein Alvarez hinten raus, wenn du dann halt lieber ein Kone dann mitnimmst. Das stimmt natürlich.
Der dir halt auch im Zweifelsfall die Schnelligkeit, den Sprint bringt. Um Poirier oder Jansen dann zu bedienen, ja, genau wie es vorhin.
Kone übrigens, falls der eine oder andere sich fragt, was ist das für ein Spieler? Also ich gucke ja auch öfter mal die U23 vom SV Meppen, die spielen Landesliga, 6. Liga. Da hat er in 16 Spielen 11 Tore gemacht. So war der letzte Stand. Habe jetzt die letzten paar Spiele jetzt nicht mehr gesehen, aber das war so das, was ich noch so gehört hatte. Da hat er mir auch immer richtig gut gefallen. Das ist halt auch so ein flinker, kleiner, flinker Spieler, der eigentlich so in so ein System so gut reinpasst mit einem Stoßstürmer, dass er dann über außen oder in dem Fall jetzt auch über außen dann halt seine Stärken einbringen kann und so. Und ja, diese Unbekümmertheit, die war direkt zu spüren, das finde ich auch schon ziemlich geil. Und das hat er, eigentlich hat er sich für weitere Einsätze qualifiziert mit dieser starken Leistung. Ja, aber sag du erst, Mike?
Nee, definitiv, sag ich. Kann ich nur unterschreiben. Also finde ich auch gut, weil davon profitiert ja nicht nur der SV Meppen, sondern auch die gesamte Liga. Genau sowas wollen wir ja sehen. Mhm. Ja, aus der dritten Liga genau solche Knospen entspringen, ja, und dann es ist leider so, dann geht es irgendwann mal weiter nach oben, aber genau sowas wollen wir ja.
Ne? Ja, genau. Aber als wir Jansen gebracht haben, haben wir das Spielsystem ein bisschen umgestellt. Yannick Osee auch kein so richtig gutes Spiel gemacht, aufs ganze Spiel gesehen. Jetzt in der Innenverteidigung, ja, das 2-1 besprechen wir gleich noch. Jetzt in der Innenverteidigung, Ballmatt zurück auf die auf seine alte Position als Rechtsverteidiger. Flacher wieder Sechser und dann halt Poirier auf der 10 und Jansen. Ich glaube halt wirklich, wenn ein Poirier sozusagen sich um Sturm und Zehner kümmern muss, dann wird es ziemlich hart für ihn. Aber so hat er sich, glaube ich, sehr wohl gefühlt. Und das hat man auch wohl gesehen. Also ich würde fast sagen, dass er danach noch ein bisschen stärker wurde als einziger Stürmer so ein bisschen. Jo. Dombrovka noch mit der noch guten Chance in der 42. Minute, wo man gedacht hat, ei, die Schuhe falsch rum an. Also sich so super, eigentlich macht er alles richtig, nur den Abschluss nicht. Also schön den Ball am Innenverteidiger vorbeigelegt und dann zieht er das Ding so schlecht übers Tor. Ja. Und dann, ja.
Gut, weil wahrscheinlich fängt er das Zittern auch an. Letzten Endes ist nicht seine Position auch.
Ja, gut, aber Dombrovka hat er nicht schon zwei Saisontore? In die Erinnerung oder eins vielleicht? Ja, kann auch wohl sein. Gut, aber dann war Halbzeit. 1-1, man dachte eigentlich, man war also besser.
Ja, Mike sagt es. Auf jeden Fall, das habe ich kommentiert. Ich weiß aber jetzt nicht, war das sogar gegen 60? Ja, klar, gegen 60, das ist 1-0, oder?
Ja, Das kann man sagen.
Nach der Ecke, wo er da am langen Pfosten steht, ja, und dann das Ding reinhaut. Ja, ja. So. Also eins hat er auf jeden Fall.
So. Ja, du, man hat ja gereicht. Also in dem Fall, wenn es war, dann halt das wichtige 1-0 bei einem 2-1-Sieg. Von daher alles gut. Ja, Masak kam dann rein für Risch in der Halbzeitpause. Und da war ein Wechsel in der Halbzeit. Das heißt, man hatte das Wechselkontingent noch nicht ausgeschöpft, musste aber dann wechseln, weil ein sehr brutales Foul an Kolper den zweiten verletzungswürdigen Wechsel nach sich gezogen hat. Das war das, was du vorhin schon sagst, mit Pepic, der in der 49. reinkam. Junge, hat das geschnallt im Stadion.
Ja.
Also, Ole Kolper hatte, glaube ich, schon mal Mittelfußbruch. Will's nicht beschreien, aber ich könnte es mir vorstellen, leider.
Ja, ja, also es ist nicht schön, sah nicht schön aus.
Nee. Könnte natürlich auch nur in Anführungsstrichen das Sprunggelenk sein, aber ich schätze mal.
Also weiß ich nicht. Ich glaube, da kannst du besser den Mittelfußbruch zuziehen als ein Sprunggelenk.
Ja, okay. Ja.
Ja, okay. Kann ich sagen. Bis das wieder alles mobil ist.
Ich dachte, da sind Bänder da drin, wenn da so ein Band reißt oder so.
Ja, wenn das so ein Band ist, ich denke, du redest von Bruch.
Nee. Ja, ich habe das Sprunggelenk gesagt, was da ja alles so reißen kann, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hätte jetzt gesagt.
Ja, aber ich glaube, so oder Kapselriss oder so, das nimmt man jetzt lieber noch im Kauf, als wie irgendwie jetzt so eine Fraktur vom Mittelfuß oder so. Ne?
Das,
ja,
ich würde sagen,
ich habe selber zweimal einen Mittelfußbruch gehabt, kann ich nicht empfehlen.
Muss man nicht haben.
Nee, deswegen gute Besserung
an dieser Stelle. Ich empfehle für diese Zeit World of Warcraft.
Damit Ole sich freuen
wird, sicher.
Ja. Du hast in World of Warcraft den Mittelfuß gebrochen?
Nee, umgekehrt. Dank dem gebrochenen Mittelfuß habe ich World of Warcraft gespielt.
Ich wollte nur wissen, ob du da auch so mit so vielen Laden dabei bist.
Oh Gott. Da würde ich ja gerne mal sehen, wie man das.
Ja, aber das ist off-topic, kurze Geschichte. Als ich das zweite Mal mit denen gebrochen habe, das waren die letzten zwei Stufen runter aus dem Eingang heraus. Da bin ich so abgerutscht von einer Stufe, hab's doch knacken gehört. Dachte, fühlt sich komisch an, ist aber nichts. Bin aufs Fahrrad gestiegen, bin in die Innenstadt gefahren. Denn es war Donnerstag und zu dem Zeitpunkt habe ich mit dem guten Mann und den anderen Kumpels zusammen noch gepokert.
Ja.
Stehe dann da, will gerade am Pokertisch gehen und sage, Leute, zwick doch, ich fahre wieder nach Hause. Ja, und nächsten Tag war dann klar, was passiert war. Bittere Geschichte.
Oft aufs Fahrrad.
Das geht noch. Alles für den Dackel, alles für den Club.
Ja, das wünschen wir Ole Kolper auf jeden Fall nicht, dass er einen Mittelfußbruch hat.
Dass
er pokern muss, das nehmen wir den Weg nochmal zurück. Vielleicht ist es auch nur eine Prellung oder so. Man weiß es ja nicht. Warten wir jetzt mal ab, was das MRT sagt oder so. Ja.
Kann er gerne zu uns in die Klinik kommen. Wir richten das wieder und dann ist er schnell wieder einsatzbereit.
Ja, sehr gut. Schicken wir dann weiter. Ja, und Pepic, ne, mit dem, wo ich gedacht habe, ist vielleicht einer, der in den letzten 10 Minuten, 15 Minuten vielleicht nochmal ein bisschen Qualität reinbringt, musste jetzt schon quasi eine ganze Halbzeit ran. Und ja, wir können schon mal vorwegnehmen, es hat sehr gut funktioniert. Ja. Hat aber dann auch wieder ein Wechsel so ein bisschen nach sich gezogen. Wir haben Balle wieder ein bisschen nach vorne. Stimmt gar nicht. Wir haben jetzt wieder mit Dreierkette gespielt. Wieder ist auch, glaube ich, der Middendorp, noch nicht so häufig passiert, Dreierkette. Aber ja, Ose, Kraule und Dombrovka hinten und Balle dann etwas weiter nach vorne. Wieder als Sechserposition. Danach hat man aber dem Spiel angemerkt, es fehlte so ein bisschen an. Ja, wie soll man sagen? Mappen hat so ein bisschen die Spielkontrolle
aus der Hand gegeben. Die Selbstfindung war noch nicht abgeschlossen.
Ja, wahrscheinlich brauchte man auch ein bisschen, auch Pepisch musste sich ein bisschen reinfinden, vermutlich, und die Mannschaft auf ihn so. Das ist ja dann auch was, wenn der, weiß nicht, das letzte Spiel war im November, glaube ich. Ne? Ja. Und jetzt haben wir März, also da sind schon ein paar Monate ins Land gegangen. Deswegen brauchte man, ich würde so sagen, 10 Minuten. Also auch Auer hat ja in den Minuten jetzt nichts. Nichts gerissen, genau. Und dann wurden wir stärker in den 10 Minuten und dann haben wir den Druck erhöht und damit kam Aue nicht gut klar. Und wir haben gemerkt, dass das dann wir wirklich, wirklich sehr stark waren, aber ein bisschen harmlos im Abschluss. Aber ich sag mal so, was so zwischen den Strafräumen geht, da hatten wir so ein bisschen den Hut auf. Pepic hat sich dann auch immer besser eingefunden, je länger das Spiel ging. Und Aue hat dann in der 65. Minute mit der einzigen Chance im Spiel quasi das 2-1 gemacht. Also die hatten auch, wenn man mal ehrlich ist, nur diese beiden. Ja gut, vielleicht eine Torchance noch, wo es ans Außennetz geht in der ersten Halbzeit. Aber da aus dem Nichts heraus ein hoher Ball, den Ose überhaupt nicht verarbeiten konnte. Er kam überhaupt nicht in den Zweikampf rein. Gegen, wen habe ich mir aufgeschrieben? Siljaric, Gegen den kam er überhaupt nicht in den Zweikampf rein und dann Domaschke hält den Ball erst und Osé orientiert sich auch zur Torlinie, kann dann aber auch nicht mehr retten. Im Stadion habe ich dann gedacht und gesagt, das ist sinnbildlich dafür, was alles beim SV Meppen gerade schiefläuft, dass du da nicht hingerätscht zum Ball. Wenn ich mir das aber im TV nochmal angeguckt habe, denke ich mir so, boah, der da überhaupt hätte hingerätschen können. Ne, mhm. weil der Ball auch verdeckt war von Domaschke und noch von einem Auer. Daher würde ich ihn da jetzt nicht in.
Genau, also Jonjic ist auf ihn zugelaufen und dann Ziyarić hat dann den zweiten Ball verwandelt.
Okay, super, Dankeschön. Also ich habe es halt auch nur im Stadion gesehen. Du hast mir das ja schon gesagt, dass das Fernsehbild etwas anderes verrät. Aber ich habe das gesehen und gesagt, was ist das? Warum stehst du da, wenn du nicht im Ansatz versuchst, irgendwie diesen Ball zu klären? Also ich habe mich so dermaßen aufgeregt über den Mann in dem Augenblick, weil er halt auch rundum zu, auch nicht zu böse gemeint, aber eine pure Lustlosigkeit ausgesprüht hat, was dieses Spiel angeht. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, dass es so weit ging, dass ich mich ja halt auch, Bekannter von uns, der halt auch mit Hauptautor der Fußballfibel des SV Meppen ist, okay. Alex, schönen Gruß, hat einen Post abgesetzt und hat gesagt, den Bayreuth müssen wir nachlegen. Ich habe mich sofort dazu hinreißen lassen, zu sagen, aber gerne ohne Osé. Dafür habe ich halt natürlich, so wie sich in Social Media gehört, auch ordentlich Schelte schon mal gekriegt. Man muss sich einen rauspicken und sowas alles. Aber also ich war halt wirklich von dem, was ich da gesehen habe oder live miterlebt habe, pur frustriert. Obwohl ich im Normalfall fernab davon bin, irgendwie zu sagen, an dem Spieler hat es jetzt gelegen.
Also, der erste Zweikampf, den muss er sich aber ankreiden auf jeden Fall, dass er da nicht richtig hingeht oder nicht hingehen. Ja, es nicht schafft, da den Ball irgendwie zu kriegen. Er ist ja auch nicht der Kleinste, so ist es ja. Auch da muss er einfach anders in den Zweikampf gehen, entweder wenn der Ball noch in der Luft ist oder halt spätestens dann, wenn er angenommen wird, da musst du halt einfach den Ball klären. Da gibt es eigentlich kein Wenn und Aber. Deswegen hat er mir auch nicht gut gefallen, da hat er schlecht ausgesehen. Danach hat er auch noch ein paar Unsicherheiten. Wirklich die 10 Minuten nach diesem Tor, würde ich sagen, waren extrem schlimm anzusehen. Da fehlte es an Leidenschaft und Wille, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo ich diese Wörter jetzt hernehme, aber da wirklich musste man sagen, da fehlte es an allem.
Auf die Wörter hast du drauf geguckt.
Ja, die konnte ich mir merken.
Ja, das ist halt auch tatsächlich ja so ein Problem. Als Mannschaft stehst du ja auch da und erlebst halt zum wiederholten Male das, was halt ist. Du hast es irgendwie geschafft, nach Rückstand zurückzukommen. Die haben keine Chance. Ich meine, das ist denen ja auch bewusst, wie viele Chancen Auer da hatte und halt eben nicht.
Ja.
Und dann nehmen sie die zweite Chance, verwandeln die auch noch. Dann stehst du auch irgendwie so, Gottes Willen, was sollen wir hier auch noch machen? Wir kriegen es halt hinten und vorne nicht geschissen. Was sollen wir machen? Also der Fußballgott ist da auch irgendwie gegen uns. Dann kann ich schon verstehen, wenn da irgendwie 10 Minuten so ein bisschen Kopf in Sand ist. Darfst du nicht, ganz klar.
Aber das ist Abstiegskampf. Du musst das anders annehmen als Mannschaft. Wenn ich mir Oldenburg und Bayreuth angucke zum Beispiel, ja, die nach einem 2:0 noch, also Bayreuth jetzt, nach dem 2:0 noch das Umdrehen in Osnabrück und dann 3:2 gewinnen. Oldenburg gegen 1860, 2:0 zurückgelegen, in der 95. Minute noch das 2:2 gemacht. Das vermisse ich beim SV Meppen.
Ja, aber guck dir das einfach mal an. Also ist doch klar, dass das psychologisch was mit den Spielern macht. Guck dir an diese Sieglos-Serie. Wie viele Monate haben wir über diese gottverdammte Sieglos-Serie berichten müssen? Immer wieder. Und du kriegst halt von außen immer nur verbal drauf und Druck und keine Ahnung was. Und jetzt schaffst du diesen Ausgleich und dann kriegst du wieder einen Druck. Also, dass du da irgendwie, es reicht ja, dass einzelne Spieler gebeutelt sind dafür, dass du dann Totentanz da hast. Und das ist einfach so. Aber der Antrieb kam ja trotzdem dann erst wieder raus. Es kam von einzelnen Spielern, die da Power gemacht haben. Und es wird auch der Trainer gewesen sein, der halt am Wegesrand stand und rumgeflucht hat, wie nichts Gutes. Also, es ist schon.
Ich wollte gerade sagen, denk an deinen Blutdruck. Also, das ist, weil es kam ja wieder alles gut. Ne? So, also,
ja, klar. Alles gut. Schlechter. Ja, aber ich sag mal, diese 10 Minuten, die wollte ich nur eben beschreiben. Und ich saß da und ich habe ja keinen Support gegeben von meiner Seite.
Bitte? Du hast alle durchbeleidigt, ne?
War mir zumute auf jeden Fall.
Hat er aber nicht gemacht.
Sonst macht er das immer. Was mir aber auch aufgefallen ist, fällt mir gerade noch so ein, bevor ich es vergesse: ein Christoph Hämlein an der Seitenlinie hat die Jungs immer noch angepeitscht.
Ja.
Putti auch noch, kam auch noch auf den Platz und sagt, hier komm, weiter nach vorne, wir drehen das noch. Und das habe ich auf dem Platz vermisst. Da habe ich gedacht, warum spielen die Jungs nicht, die wirklich jetzt hier Herzblut für den SV Meppen geben und warum ist auf dem Platz nur Leute, die Köpfe hängen lassen. Ne?
Aber
alles noch gut.
Wie wichtig ist das denn bitte, dass gerade diese Spieler, die jetzt nicht berücksichtigt, ich will jetzt nicht sagen rasiert worden, aber die jetzt nicht berücksichtigt wurden, dass die trotzdem an der Seitenlinie stehen. Christoph Hemer war ja auch einer nach 60, der bitterlich geweint hat. Ja. Putti versucht alles wahrscheinlich. Ich mag Putti unheimlich gerne, auch wenn er mich schon mal kurz vorm DFB-Pokal rausgekegelt hat mit Wilhelmshaven. Aber ich mag ihn unheimlich gerne. Aber das ist halt... und dann, dass die noch an der Seite stehen und dann wirklich noch alles geben und auch wirklich auch noch versuchen, von außen zu intervenieren und den Input oder den Impact irgendwie noch zu schaffen, das zeigt doch, dass das funktioniert, also dass das läuft in der Mannschaft.
Ja.
Auf jeden Fall wieder besser offensichtlich, sagen wir mal so.
Jetzt müssen wir aber erstmal erklären, wenn du sagst, dich rausgekegelt, müssen wir das eben noch mal kurz einwerfen, weil der ein oder andere Hörer oder die Hörerin fragt sich jetzt, wie kann denn ein Steffen Puttkamer einen Mike Münkel rauskicken mit Wilhelmshaven? Also,
ja, ich war ja 7 Jahre Co-Trainer bei VfV Hildesheim und wir haben eine grottenschlechte Saison gespielt, aber wir waren halt im Halbfinale vom NFV-Pokal. Mhm. Haben wir mit Hildesheim gegen SV Wilhelmshaven gespielt. Unter anderem da ja auch mit Dario Fossi in der Innenverteidigung mit Puttkamer, Christian Neidhardt an der Seitenlinie. Und dann haben wir wir als überschlechte Oberligamannschaft, die wir derzeit waren, haben wir in der 92. Minute das 1-0 gekriegt von Wilhelmshaven. So, und in der 95. Minute bekommen wir noch einen Elfmeter und verschießen den. Das war sehr emotional, dieses Spiel. Ja,
das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das war meine erste Begegnung dann mit Putti. Die haben ja Regionalliga gespielt zu dem Zeitpunkt und wir waren ja Oberligist. Ich glaube, wir haben da auch, ihr wart da, glaube ich, auch schon Regionalligist. Ich weiß gar nicht mehr.
Welches Jahr war das?
Das war 2010 müsste das gewesen sein. 10 oder 11 müsste das gewesen sein. Also ich weiß,
2009 gewesen sein, ja.
Ja, also 2009 habe ich bei euch noch gespielt, aber mit dem SV Bavenstedt damals. Mhm. Und mit VV habe ich bei euch, glaube ich, nicht gespielt. Nee, dann warte ich schon Regionalliga. Genau, auf jeden Fall, da hat Putti mitgespielt, da hat ja auch Mike Steven Beere mitgespielt, also das ist halt, war nun mal eine gute Truppe damals in Wilhelmshaven, muss man nicht sagen. Das war eine Feinkostmannschaft. Wer Herr Beere kennt. So, aber das war meine Begegnung mit Putti. Von daher, aber er war immer ein super fairer Sportsmann und Christian ja auch. Also von daher. Es ist immer wieder schön, wenn man sie immer wieder sieht und dann, wo Fossi dann aufgestiegen ist, habe ich gesagt, oh Gott, jetzt nicht du auch noch. Also man kannte sich ja auch. Also das war schon, ist schön, wenn man sich immer wieder über den Weg läuft. Ne? Das ist
Jetzt wissen wir auch, also du hattest uns das ja auch schon mal gesagt vor dem Elversberg-Spiel und jetzt haben wir da auch jetzt die Verbindung, die Nähe zum SV Meppen und zu den ganzen Nordclubs jetzt auch nochmal
zementiert. Ich will jetzt nicht so viel von mir hier erzählen, weil das ist ja nicht mein Podcast, aber das ist halt so sieht man sich halt. Also bei mir war es ja so, dass ich mit 25 hat der Arzt gesagt, Knie geht nicht mehr, lass mal lieber sein. Zu dem Zeitpunkt habe ich bei Hannover 96 gespielt, in den Amateuren als Torhüter. Und habe dann gesagt, gut, dann gehe ich halt auf die Trainerbank und war halt dann halt auch beim 1. FC Köln, beim HSV, bei Eintracht Braunschweig. Ich habe da meine Trainerpraktikas gemacht in der Bundesliga, beziehungsweise damals in Braunschweig in der dritten Liga unter Thorsten Lieberknecht. Und das hat mir jetzt sehr viel gebracht und dann ging es halt nach Bavenstedt. Dann hatte ich mir auch die Achillessehne leider auch gerissen, war dann in Egesdorf eine Zeit lang und bin dann zur VV gegangen. Da war ich dann 7 Jahre und bin dann aber wieder zum Eishockey gewechselt. Wollte dann mal ein bisschen was anderes. Ne? So meine jetzige Frau dann auch kennengelernt und dann wollte man nicht nur am Wochenende wieder irgendwo so weiche Flensburg fahren oder so.
Wer will das schon? Ja, das kann ich verstehen. Ja,
genau. Und dann ging es aber auch relativ schnell und dann kam der Anruf von Magenta und für mich ist es halt gut, weil ich halt auch im Eishockey, auch im Management beziehungsweise auch als Pressesprecher tätig war, dann halt auch genau diese Sachen zu bedienen halt. Ne? Also Eishockey und Fußball zu kommentieren. Das bereitet mir schon sehr viel Freude und deswegen sehe ich das auch mit so einem objektiven Blick und ich freue mich einfach über jeden Nordclub, der gewinnt. Ich glaube, da können meine Kollegen, die zum Beispiel auch im Osten oder im Süden kommentieren, die können sich davor auch nicht verstecken, dass die sich vielleicht auch freuen, wenn die Süd- oder Ostmannschaft dann gewinnt. Also von daher, ich glaube, das ist noch immer so ein Geben und Nehmen. Aber wir freuen uns halt über tolle Fußballspiele, ne? Über tolle Tore. Ja.
Auf jeden Fall.
In der Norden gewinnen ist gut.
Falls wir tatsächlich absteigen sollten, dann rufen wir dich nochmal an, so dass du den Neuaufbau mal SV Meppen dann mitleiten kannst als Trainer.
Ja, ich komme mal, ich mache dann den Medienpart wahrscheinlich. Trainer bin ich zu lange raus, aber.
Ach, das ist kein Problem. Gut, komm, so. Machen wir das Spiel nochmal im rund, wie man so schön sagt. Wir haben ja noch zwei Tore zu besprechen und auch noch diese eine wichtige Szene, die dann wirklich dafür gesorgt hat, dass das Spiel auch so ein bisschen zu unseren Gunsten kippt. Das war die 77. Minute, als Junior Kone reingekommen ist, der den direkt frischen Wind reingebracht hat, weil direkt danach das Tor gefallen, also Kone für Dombrovka dann. Kone, der sich vorne auf außen, auf der linken Seite erst eingependelt hat, dann später mit Mo die Seite gewechselt hat. Was auch gut funktioniert hat.
Ja, hat aber super funktioniert, genau.
Ja. Und dann 78. Minute, Fassbender, ist auch unfassbar. Fassbender kann manchmal einen geraden Ball nicht annehmen, aber da bricht er sich gefühlt das Bein und rettet den Ball. Das war eine verunglückte Kone-Flanke, die er dann auf der Linie gerettet hat und dann noch irgendwie, ist zwar zu einem Auer gegangen, der dann aber zu Blacher gespielt hat, der dann Jansen, den Ball zu Jansen spielt, der dann durch die Abwehr Pepic bedient ins lange Eck. Pepic bedient, der dann das lange Eck schiebt und Pepic, erstes Saisontor für uns, auch jetzt nicht so der Offensivakteur eigentlich, deswegen hatte man sich am Anfang auch gewundert, dass das jetzt der neue Tankulic sein soll, aber hat Rüde halt immer wieder gesagt, das ist kein neuer Tankulic, weil du kriegst keinen neuen Tankulic, auf dem Markt ist halt, muss halt gucken, wer kann dir helfen und Pepic konnte dann helfen und hat jetzt auch geholfen, das 2:2 gemacht, auch hat er sich für seine starke Leistung im Spiel dann jetzt auch belohnt mit dem Tor. Und
sehr schönes Spielzug. Wenn es die 78. Minute war, das hat natürlich das Publikum richtig angepeitscht. Also plötzlich war halt Stimmung im Kessel, ne? Also auch ohne die Ultras, die dann halt nicht mitgemacht haben, war richtig, richtig was los, außer auf Platz 2, Reihe 4 im Block P.
Da war immer noch Stille. Ich habe mich dazu entschieden, nicht zu supporten von Anfang bis Ende. Und das kann ich ehrlich gesagt auch nicht weiterempfehlen, muss ich sagen. Also ein Fußballspiel ohne Emotionen, das ist anstrengend. Aber gut, ich habe es mir ausgesucht. Das musste ich durchziehen leider. Oder hätte ich nicht durchziehen müssen, aber für meine...
Ich hätte es nicht übel genommen.
Ja. Wirklich? Selbst beim 3:2 hast du nicht gejubelt?
Ich saß da, nee.
Immerhin konnte ich ihm dann ein wenig im Gespräch ein Grinsen noch abreden.
Du, ich habe mich gefreut, natürlich. Ey, ich bin Meppen-Fan, ey, ganz ehrlich. Ich habe mich gefreut.
Hast du über den Kopf gekippt irgendwie?
Was?
Hast du das Bier über den Kopf gekippt? Ja.
Nee. Logisch habe ich mich gefreut, aber ich saß da halt nur, alle waren am Jubeln. Ich dachte so, nee, das musst du jetzt durchziehen, wenn du dir den Schluss gefasst hast. Und das mache ich auch nicht nochmal. außer extreme Situation. Ey, wenn es was bringt. Wäre zwar hart, aber dieses Opfer würde ich eingehen. Aber nee, es lag ja dann auch nicht daran, dass die Ultras nicht supportet haben, wie dann der ein oder andere dann gesagt hat, dass das vielleicht daran liegt. Obwohl vielleicht unterbewusst, dass die Mannschaft dann auch denkt, alles klar, wir haben hier Scheiße gebaut, jetzt reißen wir uns mal komplett zusammen, auch wenn das keiner so richtig sagen wird natürlich. Aber mag vielleicht unterbewusst auch ein Thema gewesen sein. Weiß man jetzt nicht, aber ich schätze mal auch, dass die Ultras beim nächsten Spiel auch wieder dabei sind.
Auf jeden Fall war dann auf jeden Fall Power im Spiel angesagt.
Wieder. Absolut.
Also das hat nicht nur das Stadion beflügelt, sondern halt auch die Mannschaft. Und die haben halt richtig, richtig nach vorne Gas gegeben, fand ich. Und das hat ja dann letztendlich auch dazu geführt, dass wir halt auch noch...
82 Minuten erst noch bevor dem 3:0 war das dann noch so Jansen, der auch fast schon da den Siegtreffer gemacht hätte.
Ja.
Nach Vorlage von Kone. Also wirklich, der Junge hat echt
Wind reingebracht. Du hast ja plötzlich
Großchancen, hast du gesammelt. Ja, die haben gefehlt fast über das ganze Spiel, aber da... wenn du dann halt mal den Rückenwind hast.
Du hast keine Miene verzogen, also auch bei den Chancen, du hast nicht mal gezuckt oder
nein,
so, oder
nein,
noch nicht mal
ein Bier genippt
oder so, sondern
ja, Bier habe ich genippt, ja, Bier das war gar kein Problem. Ja.
Du hast geguckt und hast das Spiel und dann war eine Chance und du nur so.
Ja,
das, innerlich. Ja, das hast du sehr gut dargestellt gerade. Also die Leute haben es ja eigentlich sehen können, aber es genau so war es leider.
Ja, du, was soll ich sagen? Das ist halt,
vorher oder das, also da, hast du eine Valium geschluckt vorher? Also, ich hätte es nicht gefunden. Also ich wäre ja da.
Ich weiß auch nicht. Ich bin auch einer, der immer ausrastet im Stadion.
Ja, genau.
Positiv wie negativ.
Leute rum haben gesagt, was ist hier los? Wir haben dafür bezahlt, dass wir Lukas Pöbeln sehen.
Genau, ja. Nee, aber ja, weiß ich auch nicht. Das kann ich aber, wie gesagt, nicht weiterempfehlen. Das ist ganz schön anstrengend, so nicht zu supporten. Das stellt man sich immer so leicht vor, dann so, hier Boykott und so weiter. Nee, ist es nicht.
Also es ging ja so weit. Ich habe das am Anfang halt schon gemerkt, als ich mir zugesetzt habe. Ja, schon, alles gut? Ja, also alles okay auch. Ja,
weil das liegt nicht an dir.
Halt so, nee, genau. Ich merkte halt schon, irgendwas stimmt halt nicht. Er war halt mental 20 Minuten vorm Spiel schon darauf eingestellt, ich mache hier heute gar nichts. Und das war halt, hat mich sehr irritiert.
Ist jetzt auch nichts, wo ich denke, okay, damit drehe ich die Mannschaft jetzt mal komplett auf links. Das ist klar, dass das von dem natürlich keiner mitgekriegt hat. Aber gut, man muss auch einen kleinen Anfang mit dem, mit seiner Überzeugung, sag ich jetzt mal. Aber wie gesagt, nächsten Spiele bin ich wieder dabei.
Ja. Du bist da treu geblieben, aber du musst natürlich in den nächsten Spielen jetzt genauso sein, ne? Weil
ja, das ist jetzt die Frage, ne?
Ja. Achso, brichst du jetzt ein? Scheiß Erfolgsfan.
Ja, aber ich habe es ja, glaube ich, am Anfang schon gesagt, die Joker haben die Wende gebracht in diesem Spiel. Also wirklich alle Joker, die du gebracht hast, Jansen, Kone, Pepic, alle waren an Toren beteiligt. Mazak hat auch ein okayes Spiel gemacht, würde ich sagen, am Anfang. Der hat ja auch auf einer fremden Position gespielt, war ja auch auf Außen dann, auf der Risch-Position wirklich, also nicht irgendwie als Innenverteidiger dann auch da oder halt in der Defensive, sondern wirklich eher im Mittelfeld. Ist ja auch einer, der sich offensiv gerne einschaltet. Und da hat man ihn auch gesehen, deswegen da noch nicht ganz hundertprozentig sicher, würde ich jetzt sagen, aber trotzdem okayes Spiel gemacht. Ja, und dann das 3:2, ne?
Ja, war ein Ding. Also auch da habe ich halt wieder mitgejubelt. Und also ich war halt in den letzten Spielen auch schon so ernüchtert, auch als wir das dann geschafft haben, irgendwie mal einen Ausgleich zu schaffen oder so, dass ich dann standardmäßig mappen, 1, der Gegner, 0. Also ich habe dann gesagt, auch 1. Ne? Also da war ich schon so ernüchtert, dass ich das halt nicht zugestanden habe. Aber beim 3:2 habe ich dann doch wieder Aue 0 Punkte oder 0 Tore zugewünscht.
Ja, Mike, unser Stadionsprecher Mike, hatte dann auch in dem Jubel dann auch noch gesagt, ach übrigens, Aue, nach dem Spiel wird ihr direkt zum Bus, euer Zug fährt oder so ähnlich. Ich dachte mir auch so, ja, ist nett, ist sehr nett jetzt gerade.
Mike, ja. Ja, das, da habe ich mir auch mal eine ordentliche Schelte für abgeholt, weil ich habe ihm das Mikrofon weggenommen, das war vor Stadionöffnung und da habe ich nur gesagt, und hier ist die Stimme des Emslands. Hier ist Mike. Und das war im Spiel gegen Oldenburg. Und da drehte sich Fabian Speckmann, seines Zeichens Pressesprecher vom VfB Oldenburg. Und das wusste ich. Du bist hier ein Emsländer.
Doppelagent.
Der heißt doch auch Mike. Ach so, na gut.
Ja, in Mappen kann man immer Spaß haben.
Ne? Ja, wir nehmen das auch alles mit Humor. Na klar, es ist ja, Derby und hier und da. Aber das ist ja. Mein Gott, wenn ich früher sehe, Hannover 96, Eintracht Braunschweig, wie viele Spieler da hin und her gewechselt sind. Ja, Trainer.
Oldenburg ist ja auch nur das kleine Derby. Ne? Das
ja, ich wollte gerade sagen, das Große ist aber, ist ja für Oldenburg auch so. Ne? Oldenburg sagt, er ist ja kein Derby gegen Meppen. Ne? Das ist ja eher denn Osnabrück. Das Schöne ist aber, Osnabrück sagt immer, Derby Münster. Ist so gegen Preußen.
Ja, glaube ich. Ja, wir sind das Aushilfsderby, aber gut.
Das Aushilfsderby, ja, da müssen wir mit klarkommen. Ja. Weil die Preußen so schlecht sind im Augenblick.
Na, ja, im Augenblick, die kommen hoch. Das ist ja das.
Ja, aber so weit sind sie ja noch nicht.
Also da muss schon sehr viel passieren.
Wenn ja, die aber noch sind sie nicht da.
Noch sind sie nicht da. Okay, also noch sind sie nicht da.
Entweder muss Eintracht Nordhorn aufsteigen, irgendwann mal in die dritte Liga oder TuS Lingen, ne? Dann habt ihr ja wieder Derbys.
Alter, TuS Lingen, ey.
Der Kaktus, ja. Schön.
Ah, da habe ich auch schon ein Spiel erlebt. TuS Lingen. Da war ich auch mit SV Babelstedt. Wahnsinn. Diese Tribüne da, aber war das nicht so, dass die irgendwie sich kurzzeitig
RB Lingen, ja.
Sollte das nicht so ein Farmteam von Red Bull werden?
Ich glaube, ehrlich gesagt, haben die nur den Namen genommen, weil das lustig fanden. Ich glaube nicht, dass das mit Red Bull irgendwas zu tun hatte. Sondern die fanden das halt RBL, Red Bull Leipzig und Rasenballsport Leipzig, deswegen Rasenballsport Lingen und so.
Haben sie wahrscheinlich schon festgestellt, dass Tradition besser ist als RBL.
Ja. Als ein Namensgag, ja. Also die haben ja nicht mal Geld eingesammelt, die sind ja auch wieder pleite gegangen. Jetzt heißen sie wieder TuS.
Ja. Naja.
Die Umlaufung. Also, wir haben 3 Punkte geholt, auf jeden Fall.
Das Tor müssen wir aber noch eben besprechen. Das war ja doch ein schönes Ding. Blacher wieder Blacher. Also, vorhin sagte der Mann für die Vorlagenvorlage auf Jansen und wie Jansen den Ball einfach mitnimmt. Da merkt man auch, der Mann hat, ja, mit seinem Körper kann der quasi durchgehen. Selbst wenn dir da ein Spieler am Trikot hängt, das juckt ihn einfach nicht. Passt den Ball in die Mitte und Poirier muss nur noch den Fuß hinhalten für das 3:2. Auch alle, muss man sagen, ich habe allen das Tor richtig gegönnt. Ne? Poirier jetzt etwas länger schon nicht getroffen.
Aus dem Spiel heraus auch ein schönes Tor für Poirier.
Ja, seit Oktober das letzte Mal. Und sonst immer nur der Vorlagengeber, jetzt endlich mal wieder getroffen. Jansen 2 Torvorlagen gegeben, dann Pepic nach so langer Zeit jetzt auch mit einem Tor und Kraulich, ne? Jetzt auch mit dem 1:0, weil eigentlich auch so ein kopfballstarker Typ und jetzt hat er sich auch mal vorne belohnt. Deswegen richtig, richtig schön allen das Tor mega gegönnt. Jo, und dann war es wirklich durch.
Ja, danke. Also wir haben 3 Punkte auf jeden Fall jetzt schön einkassiert. Das in einem Heimspiel sehr wichtig. Du hast hier wahrscheinlich deine 7.500 Fans an Ostersonntag wieder verdient.
Kommt auf Bayreuth an.
Kommt auf Bayreuth an, aber ich glaube halt mit Ostersonntag und keine Ahnung was, wir es das wahrscheinlich wieder hinkriegen. Und,
wer kommt an Ostersonntag?
Ingolstadt.
Ach ja, stimmt, hast du ja.
Lächerlicher Gegner.
Das sind so ein bisschen die Bayern-Wochen, weil die SV Meppen-Frauen, die spielen gegen den FC Bayern. Das sind, also wenn der SV Meppen schlau ist, macht er so eine Aktion irgendwie und damit wir halt
weiß, beide Stadien
wir und ja, Tickets für beide irgendwie vergünstigt oder so, damit man beide Stadien voll oder beide Tribünen.
Beide Stadien? Habe ich was verpasst?
Beide Tribünen vollkriegt und so weiter. Oder die Hütte vollkriegt, beides mal, wie auch immer. Ja, Ingolstadt ist auch so ein schwieriges Ding. Weiß ich noch nicht, wie ich das einschätzen soll, wenn Capretti da ist, ob das dann besser für uns ist oder nicht, weil ich glaube nicht. Capretti habe ich letztens auf Twitter geschrieben, der kann einfach nur fair. Sonst kann der nur verlieren. Und mit Dresden abgestiegen, jetzt mit Ingolstadt in tiefe Nöte reingerutscht. Aber ob dann neuer Trainer, ich meine, bei A60 war ein neuer Trainer oder ein neuer alter Trainer auf der Bank, in Anführungsstrichen, und das hat dann uns eher geholfen, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich. Aber wir wollen ja erstmal nicht über Ingolstadt reden. Wir warten erstmal ab, wie Bayreuth funktioniert. Wie wir in Bayreuth funktionieren. So.
Ja, erstmal so ein Wagner-Festspiele, ne?
So. Okay. Mike, wie läuft denn Bayreuth für uns?
Oh, boah, ja, jetzt war also.
Am Ende gibt es noch ein paar fiese Fragen, ja.
Schätzen bin ich ja immer ganz schlecht, ne? Aber ich glaube, der Moment gewinnt mit 2-1 in Bayreuth.
Wo muss ich unterschreiben?
Gegentor muss man immer einrechnen, das ist leider so. Da ist man auch gefühlt.
Bayreuth auch wieder mit 1-0 führen, tatsächlich. Okay. Kurz vor der Pause, dann, es geht mit 1-0 auch in die Pause. Aber
das wäre aber schön.
Nee, für Bayreuth. Ach,
für Bayreuth, also
ich habe verstanden. Aber in der zweiten Halbzeit kriegt Bayreuth überhaupt nichts mehr auf die Kette. Der Platz ist dementsprechend richtig kaputt. Meppen denkt sich, oh, ist ja wie zu Hause. Und schießt dann zwei Tore und tatsächlich wirklich auch Jansen und Blacher, die treffen.
Oh, okay. Ja, Blacher jetzt auch in letzter Zeit hat sich auch so als Torschütze so eingetragen.
Dir ist schon klar, wenn das stimmt, dann wollen wir den DeLorean auch mal ausleihen, ne?
So, das kann, steht in der Vitrine hier.
Ja, ich auch, übrigens.
Ich habe probiert, muss ich sagen. Tatsächlich,
ja. Ja, ich habe drei Stück.
Er hat alle drei, aus allen drei verschiedenen Filmen.
Ja. Naja, so, ich habe hab hier so eine Playmobil-Ecke in meiner Vitrine. Das ist da. Hast du Ghostbusters, Zurück in die Zukunft, Knight Rider und Magenta Sport.
Ja. Alles Nerd-Kram.
Ja, also so ein bisschen was braucht man ja auch. Man braucht ja auch Abwechslung zum
Sport.
Da sein, ne? Dann zum Leidwesen meiner Frau, zur Freude meiner Kinder. Ne?
Das ist ja das Gute auch an Kindern. Da kann man halt auch mal ein bisschen so, dann darf man auch Playmobil im Regal stehen haben, ne?
Schatz, das habe ich für die Kinder gekauft.
Ja, noch ein bisschen zu jung damit zum Spielen. Irgendwann.
Den Lego-Todesstern, der ist für die Kinder, ganz klar.
Wieso kommt ihr schon wieder Karton aus mit? Na, das ist mein Korn.
Das ist nicht für die Kinder. Das ist noch nicht für die Kinder, die bis jetzt 12 werden.
Ja, genau.
Ey, im Emsland, ja.
Ja, ich habe viele, viele Spieler. Also Nils Zumbiel kennt ihr ja vielleicht auch. Früher auch mal beim SV Meppen gespielt in der Jugend.
Ja,
und dann auf Vorfeld Osnabrück im Tor. Der habe ich lange Jahre ja in Hildesheim dann noch gehabt in der Regionalliga. Was man da so, das waren Partys. Ja, ist ja in Emsland. Im Emsland wird also. Ja, da wird nur gesoffen, hat er immer gesagt. Ne? Also egal, wenn die Frau ist schwanger, es wird gesoffen. Das Kind ist da, es wird gesoffen. Das Kind macht die ersten Schritte, es wird gesoffen.
Ja, ne? Kann ich widersprechen.
Ist aber finde ich völlig in Ordnung. Also ne? Das ist vollkommen in Ordnung. Vollkommen okay.
So Mike, jetzt letzte Einschätzung noch von dir, die ich jetzt heute Abend noch von dir hören will.
Oh, ja.
Kannst du es dir schon vorstellen?
Dann schmeißt er mich raus. Schafft er es wohl in die Klassen halt.
Ich wollte eigentlich fragen, in welcher Klasse spielen wir nächste Saison?
Also ich habe hier nebenbei ja immer die Tabelle auf und linse da ja auch mal so ein bisschen rüber. Und wenn ich das sehe, Meppen ist 20. mit 24 Punkten und dann gucke ich 13. ist Ingolstadt mit 35 Punkten. Es ist alles so banal eng. Ja. Und jetzt sehe ich, Zwickau gewinnt wieder, Oldenburg vergeigt wieder, Bayreuth gewinnt wieder. Hin und her, nichtsdestotrotz glaube ich, ich glaube tatsächlich, dass Meppen in der dritten Liga spielt. Aber auch zusammen mit Oldenburg.
Ja, okay, ja.
Das wäre ein Opfer, dass ich ihn kaum.
VfL Lübeck steigt auf, alles wunderbar. So soll es.
Und Osnabrück schön vierten Platz.
Nein, nein, nein. Da Freiburg 2 gerade oben ist, müssen wir das ein bisschen runter dividieren.
Nein, aber das ist, also ich glaube schon, dass ihr, wenn man das Spiel jetzt gesehen hat, wenn ihr das so weiterführen könnt, auch mit der Disziplin und auch mit dem Spielwitz, dann kann das was werden. Aber es wird noch ein harter Weg, weil die anderen wollen natürlich auch in der Liga bleiben. Und ich schätze auch Ronny Thielemann sehr in Zwickau. Und da ist es immer schwer zu arbeiten. Aber na, in Oldenburg, weiß man, ich finde, die haben auch eine gute Truppe eigentlich. Das muss auch sich noch, weiß nicht, was der Trainer da jetzt noch irgendwie noch auf die Beine stellt. Aber das wird auf jeden Fall noch eine Wundertüte. Aber ich glaube, dass am Ende Meppen ein Verein ist, der in der dritten Liga spielt nächstes Jahr.
Das ist ein schönes Schlussresümee. Mein lieber Mike, vielen Dank dafür. Schön, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast, mit uns mal ein bisschen das Spiel durchzudiskutieren und uns hier ein bisschen Mut zu machen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, jederzeit gerne wieder. Ja. Und wir hoffentlich sehen wir uns auch bald mal wieder, wenn du mal wieder in Meppen bist. Und dann vielleicht können wir mal einen Zwischenstand diskutieren, ob du mit deinen Einschätzungen soweit recht gehabt hast oder nicht. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist also viel Erfolg jetzt erstmal in Bayreuth. Ich bin auf eure Nachrichten gespannt nach dem Ergebnis. Denkt dran, erst schön ruhig bleiben, auch wenn es mit 1-0 in die Halbzeit geht.
Okay.
Jans und Lacher machen das denn.
Perfekt, perfekt.
Schönen Dank und dir noch einen schönen Abend und schönen Dank fürs Zuhören unserer Zuhörer, wie
gesagt. Genau, ne? Ja.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Danke, ciao.